Nachbar, Gott segne dich. Grüße ihn, drücke ihn, hab ihn lieb und sag, dass Gott ein guter Gott ist. Halleluja. Gott segne seine Kinder, sein Volk. Preis Gott, preis Gott. Gott will dich segnen über Bitten und Verstehen. Preis dem Herrn. Halleluja. Lass dich von Gott segnen. In dem Augenblick, wo dir jemand die Hand drückt, wirst du gesegnet. Der Segen Gottes fließt in der Gemeinde, in seinem Volk. Halleluja. Preis Gott. Heute Morgen, ich habe ein starkes Thema. Ich hoffe nicht, dass du dich langweilen wirst, sondern gesegnet wirst. Es ist eigentlich Fortsetzung von dem, was wir am Freitag hatten. Was für Ziele verfolgen wir? Was ist das Ziel deines Lebens? Warum bist du hier heute? Was willst du von Gott? Und was erwartest du von Gott? Und was erwartet Gott von dir? Und dann, heute Morgen ist mein Thema, wann erreichst du endlich deine Bestimmung? Wann bist du endlich mal das, was Gott aus dir machen wollte? Wann kommst du in der Phase, auf der Ebene, wo du wirklich sagst, danke Herr, es ist das genau, was du mir gezeigt hast. Ich habe jetzt den guten Kampf des Glaubens gekämpft, ich habe Glauben gehalten, mir ist beigesetzt die Krone der Gerechtigkeit. Aber bevor ich auf das Thema eingehe, möchte ich euch einladen für heute Abend. Heute Abend ist für mich ein großer Tag. Eigentlich, ja, ich habe gar nicht das für möglich gehalten. Heute Abend fangen wir mit unserer Gemeindebibelschule an. Die Gemeindebibelschule, das wird 3 Jahre dauern. Wir werden jeden Monat ein Buch der Bibel durchnehmen und wir fangen jetzt mit der Apostelgeschichte an, weil es hat sich so ergeben, wir haben den Glaubensgrundkurs gemacht und diese 11 oder 12 Lektionen und dann war die Frage, wie ist das Evangelium zu uns gekommen und deshalb Apostelgeschichte zeigt uns den Weg, eigentlich so mittendrin in der Bibel, total falsch, also eigentlich müsste man mit 1. Moses anfangen oder wenigstens mit Matthäus Evangelium, aber nein, wir fangen mit der Apostelgeschichte, wie kam das Evangelium nach Berlin? So, das ist also, oder damals nach Rom, wie kam das Evangelium nach dort in diese Weltstadt oder nach Europa? Und damit fangen wir an. Diese Gemeindebibelschule wie uns hier in der Gemeinde, weil es gedruckt ist, wir mussten Papier bezahlen, Druckerschwärze bezahlen, sind über 30 Seiten, also 32 Seiten Material, also du hast kompaktes Material, kannst durcharbeiten und wenn du das durchgearbeitet hast, kennst du schon ein Stückchen der Wahrheit, wie das Evangelium hierher kam. Nächsten Monat werden wir Lukas betrachten, so und wir werden diese 66 Bücher durchmachen. Wir haben das schon ein paar Mal gemacht, also als Sonntagsschule, aber das ist ein bisschen anders, ein bisschen kompakter, ein bisschen intensiver. Es geht im Tiefgang, also wir schürfen etwas tiefer. Und also hier kostet 10 Euro für dich. Das ist einfach nur ein Unkostenbeitrag. Eigentlich, wenn du jeden Monat 2,50 Euro sparst, hast du dann deine 10 Euro beieinander. Also ist nicht viel. Also eine Schachtel Zigarette weniger pro Woche oder eine Tafel Schokolade weniger oder eine Bratwurst weniger oder was weiß ich, etwas weniger. 2,50 Euro und so hast du in 4 Wochen das gespart und es kostet dir kein großes Vermögen. Wir machen das umsonst, wir geben das umsonst weiter, also die Lehre, da lassen wir uns nicht bezahlen. Aber wir tun das. Und dann, auf der anderen Seite, als ich das Material so fertig hatte, und dann habe ich gesagt, guck mal, nur für uns hier. Dann nach einem Monat ist alles vorbei. Ich biete Leuten an im Internet, im deutschen Raum, habe ich das angeboten und wir haben über 400, ich glaube 420, 430 Anmeldungen sind jetzt bereits aus Deutschland. Und da kommt noch manchmal, ich und meine Frau, wir wollen zusammen lernen oder mit meinen 3 Töchtern will ich zusammen Bibel studieren. Also das sind mehr als 400 Anmeldungen jetzt, was wir definitiv haben. Und jetzt wird diese Lektionen werden in Französisch übersetzt, in Französisch ist schon fast fertig, in Englisch wird ab heute Abend übersetzt. Und ich denke, dass einige 100, wenn nicht 1000, mitmachen an dieser Lehre. Und wir wollen eine bibelstarke Gemeinde werden. Wir wollen unsere Bibel kennen. Wir wollen im Wort Gottes gegründet sein, sodass niemand uns irgendetwas erzählen kann. Und die Botschaft, die ich drin habe, es ist fundamental Evangelium. Keine Bibelkritik. Wir wollen wissen, was ist die Wahrheit. Und ich werde aber auch nicht mich von irgendwelchen evangelikalen Kreisen leiten lassen, sondern ich möchte so rüberbringen, was sagt die Bibel dazu. Und nicht, was die Religion oder Kirche oder Pfingstler oder Baptisten sagen oder Katholiken sagen oder Protestanten sagen, was sagt die Bibel. Also versucht das fundamental zu bleiben. Es ist natürlich nicht immer einfach, aber ich versuche so einen goldenen Mittelweg in der Ausarbeitung des Materials zu bekommen. Also ganz herzlich eingeladen heute. Und ab heute fängt es an, du kannst heute einsteigen. Wer heute nicht da ist oder nicht sein kann, der kann nachher das Material am Büchertisch für 10 Euro sich erwerben. Also falls du heute sagst, nee, ich kann heute Abend nicht kommen, ich habe schon was anderes vor, aber arbeite dadurch. Und dann am Schluss der Lehrzeit, nach 3 Jahren, so Handwerk dauert auch 3 Jahre, wenn du irgendeinen Beruf lernen willst, 3 Jahre, der Herr Jesus hat seine Jünger auch 3 Jahre geschult. So, wir sind in einer guten Gesellschaft, 3 Jahre, dann kriegst du ein Diplom, ein Zeugnis, so dass du sagen kannst, ich habe meine Bibel durchgearbeitet und wir werden dieses Material dann auch den Leuten vorstellen können, wenn du dich irgendwo auf eine Bibelschule bewerben möchtest und so weiter. Ich habe das schon studiert oder mich damit beschäftigt. Ich habe auch Material, verwende Material mit hier von der Universität gleichzeitig, also Material, das also, ich denke, fundamental ist und gut ist und das du gebrauchen kannst. Also gutes Material, das auch hier in den Fakultäten gelehrt wird. Also ich denke, es wird gut werden. Und du kannst es nachweisen dann, ich denke, dass du sagen kannst, ich habe ein Zertifikat, ich habe Bibel studiert. Und wenn du dich dann als Pastor irgendwo bewirbst oder Bibelstunde leiten möchtest oder so weiter. Was ich auch toll erlebe, ist, aus der Schweiz schrieb mir eine Schwester, ich leite in Basel irgendwo, ich leite eine Jugendgruppe, kann ich dieses Material regelmäßig so als unser Material für die Bibel, Jugendbibelstunde verwenden? Gerne. Wir geben da Genehmigung, also gerne weiter, das zu verwenden und zu gebrauchen. Wichtig ist, das Wort Gottes läuft. Das Wort Gottes soll laufen und das ist unser Ziel und Absicht. Also ganz herzlich eingeladen. Dann, am Mittwoch habe ich ein heikles Thema, predige eigentlich gegen mich selbst. Nein, wirklich, gegen mich selbst. Ich predige für euch und eigentlich erzähle ich das, was mich beschäftigt, gebe ich euch weiter, aber hier auch gegen mich selbst. Was sagt Gott über die heutigen Prediger? Solltest du wissen. Was Gott über die Evangelisten sagt, über Bischöfe, Priester, Päpste. Was sagt Gott über seine Diener? So, und über die Hirten, über die Rabbiner. Was sagt Gott darüber? Dann am Freitag wird das Thema sein, was unsere Generation unbedingt braucht. Und dann am Sonntag, den 20. März, 19 Uhr abends, das Problem vieler Christen. Was ist das Problem so vieler Christen? Warum haben die Schwierigkeiten? Warum wachsen die nicht? Warum stagnieren sie? Warum haben sie Zweifel? Warum haben sie Anfechtungen? Warum haben sie, ja, was weiß ich. Am Sonntag nächste Woche, wer ist dein Riese? Der Goliath, aber der ist schon längst tot. Aber wer ist dein Riese heute? Das ist ein Riesenproblem. Du brauchst die Offenbarung der Gnade Gottes, der Kraft Gottes in deinem Leben. Wer ist dein Riese? Und dann am Sonntagabend, nächsten Sonntagabend, ich möchte euch ganz herzlich schon einladen, plan das irgendwie, da werden wir einen Heilungs- und Salbungsgottesdienst haben. Bring kranke, mühselige, unbeladene. Und ich glaube an Heilung, ich glaube nicht nur an Heilung der Finanzen, wir haben schon ein Wunder erlebt, wie Gott plötzlich da, ja, diese 100 Euro irgendwie auf Umwege, wie auch immer, gibt, dass das drin ist und sogar der Zehnte noch da drin ist. Amen. So, Gott segnet und ich denke, Gott will auch deine Gesundheit berühren. Gott ist ein Heiler. Und ich habe gestern eigentlich in der Predigt gesagt, weißt du, ich glaube nicht nur und ich will nicht nur, Herr, gib mir ein Wunder, nur ein Wunder. Vergiss es, ein Wunder wird dich nicht retten, ein Wunder wird dich nicht weiterbringen. Du brauchst permanentes Wunderleben, dauernd Segen. Du brauchst nonstop, endlos die Herrlichkeit Gottes, also dass du immer unter der Gnade, unter der Herrlichkeit Gottes bist. So, du brauchst etwas Permanentes, also ein Wunderleben. Was nützt es, wenn ich einmal geheilt werde und morgen schon wieder angesteckt bin? Und schon morgen wieder eine andere Seuche und eine andere Krankheit habe. Ich möchte geheilt werden, so immun werden gegen alle Mächte der Finsternis, gegen alle Anläufe des Teufels. So, und einfach, Herr, du baust eine feurige Mauer um mich. Das wollen wir erleben, also Salbungs- und Segnungs- und Heilungsgottesdienst. Du sollst den Heiler in dir haben. Du sollst die Gesundheit in dir haben. Du sollst den Professor in dir haben. Du sollst den Führer in dir haben. Das ist was wir bekommen. Jesus muss in uns hineinkommen. Okay, das sind so die Themen. Dann haben wir noch etwas. Wir gehen nach Karlitz, wieder unsere Freizeit vom 25. bis zum 30.07. Und hier, die Hede hat ganz tollen Vorschlag gemacht, damit niemand zu viel wird. Wir wollen, dass niemand zu viel wird. Jeder fängt an, jetzt zu sparen. Hede, würdest du aufstehen, so dass die Leute dich sehen? Du kannst ihr 30 Euro pro Monat geben und sie schreibt es deinen Namen auf und das wird sich dann bezahlen. So, und das fällt dir nicht so schwer, 30 Euro im Monat irgendwie so auf die Kante zu legen und als Gutschrift. Also das ist ein guter Vorschlag gewesen. Also ich möchte euch alle ganz herzlich nach Karlitz einladen. Wir wollen eine gute Zeit haben. Das ist von Sonntagabend bis Freitagnachmittag. Also gute Zeit. Spar. Herzlich eingeladen. Und die Informationen, danke, die Informationen stehen dann am Ausgang. Kannst nachlesen, wie und was, wenn du Einzelzimmer willst oder Massenquartier oder was es auch immer ist. Also ist billiger dann auch. Okay, Gott segne dich. Mein Thema heute Morgen, wann erreichst du endlich deine Bestimmung? Wann bist du das, was der liebe Gott von dir will? Wann bist du so weit, dass du auf das Ziel zugehst, das Ziel deiner Berufung, diese göttliche Berufung meine ich, diesem göttlichen Ideal, diesen göttlichen Erwartungen entsprichst? Wann ist es so weit, dass du sagen kannst, Herr, genau das ist es. Genau das ist es, was du von mir wolltest. Genau das ist es, was ich tun soll, den Zweck deines Lebens. Wann erfüllst du das endlich mal? Wir beschäftigen heute uns mit diesem kleinen Wörtchen wann. Wann ist es mit mir soweit, dass Gott mich segnen kann? Wann können Ströme lebendigen Wassers von meinem Leibe fließen? Wann bist du soweit, dass du die Stimme Gottes gehorchst, nicht nur hörst, sondern gehorchst? Die meisten Leute hören die Stimme Gottes, die wissen perfekt, was der liebe Gott will, aber die tun das nicht, was er will. Das ist die Krankheit. Unsere Füße und Hände machen nicht mit. Der Kopf ist dabei. Das Herz ist vielleicht auch dabei, aber Hände und Füße. Und du musst den Händen und Füßen einen Befehl geben, Füße, bewegt euch. Hände, greift an, packt's an. So, wann beginnst du endlich ein Siegesleben zu führen? Wann beginnst du endlich die Werke Gottes zu tun, die Gott für dich so geplant hat? Denn du bist für einen ganz bestimmten Zweck erlöst und errettet, dass du seine Werke tust und seinen Namen mehr rühmst und preist. Wann besiegst du endlich deine Riesen? Anstatt dass du immer jammerst, oh Bruder, bet mit mir, Bruder, ich kann's nicht mehr. Nein, du solltest für andere beten und nicht nur für dich selber beten lassen. Wir sollten kämpfen und siegen für andere. Wir sollen andere verteidigen. Wir sollen für die anderen in den Riss gehen, treten und nicht nur immer, Herr, ich brauche bitte, bitte betet Geschwister für mich. Nein, du solltest Sieger sein und andere zum Sieg verhelfen. Du solltest die Siege ins Volk Gottes hineinbringen. Wann betrittst du endlich das Land der Verheißung? Wann ziehst du endlich aus Ägypten raus und sagst Sklaverei, Ade? Wann ist es soweit, dass du deine Vergangenheit hinter dir lässt und nicht immer wieder, ach, wir müssen mit den alten Flüchen, der Generationsflüchen, endlich muss der ganze Käse aufhören mit den ganzen Generationsflüchen. Man Haken abmachen und am Akta legen, ist es vorbei. Wann verlässt du Ägypten? Deine Vergangenheit. Wann verlässt du die Sklaverei? Wann hörst du auf, ein Sklave zu sein? Und wann wirst du ein Freier, ein Freigelassener? Wer das Ziel nicht kennt, da weiß auch den Weg nicht. Ein altes Sprichwort. Und deshalb, wenn du am Freitag da warst, weißt du, was für Ziele wir als Kinder Gottes haben. Hör dir diese Ziele an. Solange du kein Ziel hast, ist alles farblich blaue. Du brauchst also ein Ziel in deinem Leben. Ohne Ziele wirst du nie etwas erreichen. Und diese Ziele musst du von Gott gesteckt bekommen. Wie sieht die Erfüllung deines Lebens aus? Gut, dass du fragst und drüber nachdenkst. Das Leben besteht aus einem Hauptziel, das die Richtung vorgibt, und dann vielen, 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 vielen kleinen Teilzielen. So Salamitechnik. So in Raten. Es wird alles, du kannst nicht die Welt alles auf einmal machen. Gott hat auch die Welt nicht auf einen Tag geschaffen, sondern hat sich 6 Tage Zeit genommen. Und vieles ist bis heute noch nicht fertig, hat er dir und mir überlassen, dass wir es weitermachen sollen. Er hat kein Brot gebacken, aber er hat Korn gegeben. Er hat kein Haus gebaut und so weiter, aber er hat uns Steine gegeben. Jetzt mach du weiter. Die Richtung ist angegeben. Das weißt du vom Wort Gottes. Du weißt, was Gott will. Aber jetzt diese kleinen Ziele. Herr, was ist der nächste Schritt? Und weißt du, in der Bibel wird ein ganz einfacher Spruch mal, der wiederholt sich immer wieder. Tue, was dir vor die Hände kommt. Tue, was dir vor die Füße liegt. Tue, was dir vor die Hände kommt. Warte nicht, Herr, zeige mir. Wenn du hier stehst, ach, jetzt ist ein Absatz, jetzt muss ich hier runter. Tue, was dir vor die Füße und vor die Hände kommt. Warte nicht auf große Führungen, sondern beim Herrn Jesus, und da war sehr ein praktischer Mensch, war ein Zimmermann vom Beruf, Handwerker. Es begab sich. Beim Herrn Jesus, es begab sich. Da kam plötzlich einer, der hat unterbrochen und hat zuerst mal den Toten auferweckt und dann ist er weitergezogen. Also es begab sich, tue, was dir vor der Hand kommt. Du willst Gottes Willen tun und da klopft dir jemand an der Tür. Sag danke, was wollen Sie, was kann ich für Sie tun? Es ist der Wille Gottes. Achte auf die Signale, auf die Führung und Fügung des Herrn. Also in vielen kleinen Schritten, alles dient dir zum Besten, weil du Gott liebst. Alles dient zu deiner Vollendung, weil du Gott dienst. So diese kleinen Schritte, die sind so wichtig, dass du darauf achtest, aber du musst das Ziel kennen. Alles meinem Gott zu ehren, jeden Faden, den ich aufhebe, oder jeden Strohhalm, den ich aufhebe, jedes Blümlein, das ich pflücke, jeden Gruß, den ich ausspreche, alles meinem Gott zu ehren, alles zur Verherrlichung des Herrn. So, bist du schon auf das Hauptziel ausgerichtet, das ist erstmal das Wichtigste, oder träumst du nur noch davon, wünschst du und drehst dich dann im Kreis immer und kommst nicht weiter? Du musst das Ziel kennen. Gestern habe ich von Brieftauben euch erzählt. Die Brieftaube, bevor die losfliegt, irgendwo Richtung Heimat, dreht sie erst einmal einen Kreis und orientiert sich, wo bin ich jetzt? Und dann erst, nachdem sie sich orientiert hat, was Norden, Osten, Süden, Westen ist, dann nimmt sie Kurs Richtung Heimat. Aber zuerst, das ist typisch für eine Brieftaube, eine gute Brieftaube, die fliegt eine Runde. Da, wo sie losfliegt, dreht sie einen Kreis und dann erst fliegt sie weiter. Kinder Gottes, wir müssen zuerst mal um uns herum einen Kreis ziehen und mal sehen, wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich jetzt? Bin in Berlin. Okay, und Herr, was kann ich hier von Berlin aus? Wo ist von Berlin aus der Süden, der Norden, der Westen? Und weißt du, die Taube hier in unserer Hemisphäre, die orientiert sich Richtung Norden. Und ich sage dir, in der Bibel steht es mal, dein Thron, Herr, ist hoch im Norden. Wir müssen uns immer nach dem Thron Gottes orientieren. Wo ist der Thron Gottes? Wo ist die Herrlichkeit Gottes? Dein Thron ist hoch im Norden. Also nicht am Nordpol oder Nordkap, nein, aber das ist bildlich gesprochen. Herr, dein Thron ist hoch im Norden. Da ist der Hermon gewesen in Israel, dieser hohe Berg, wo die Arche Noah gelandet ist, das Ararat. Also hoch im Norden ist dein Thron, Gott. Dein Leben muss immer nach dem Thron Gottes ausgerichtet werden. Hoch im Norden. Und unsere Kompassnadel zeigt auch hier bei uns Norden. Und wenn du Norden weißt, wo der Thron Gottes ist, also jetzt bildlich gesprochen, dann kannst du dich immer orientieren. Also weißt du, wie dein Leben verlaufen soll? Also wer zielbewusst lebt, der weiß, wofür er lebt. Wer zielbewusst lebt, der weiß, wofür er kämpft. Wer zielbewusst lebt, der weiß, wofür er arbeitet, sich einbringt. Wer zielbewusst lebt, der weiß auch, die Stürme, die sind nötig, aber ich lasse mich von der Strömung nicht abbringen oder von den Stürmen. Wer zielbewusst lebt, den können seine Enttäuschungen nicht überwinden. Naja gut, heute hat es nicht geklappt, aber morgen klappt es. Morgen kommen wir weiter. Also wer zielbewusst lebt, der wird immer seinen Weg finden. Geschwister, deshalb ist es so wichtig, du musst den Thron Gottes wissen, wo der steht. Im Norden, hoch im Norden, ganz hoch. Also wenn du in Jerusalem bist, erhebst dein Haupt und dann Richtung Norden, das ist Ararat, Hermon, der Thron Gottes, Karmel. Das sind alles so diese Berge Gottes vom Berg Zion. Und das gibt Signale. Und dann weißt du, da kann man sich orientieren. Solange du das Ziel nicht kennst, verkraftest du auch gar nichts. Da müssen nur Schwierigkeiten kommen, dann bist du schon aus der Bahn geworfen. Oder kommst vom Weg ab. Kannst nicht durchstehen. Das bringt dich dann um. Ziel kennen. Deshalb zielbewusst leben, hoch dir diese CD von Freitag an. Paulus auf der Überfahrt nach Rom hat sein Ziel. Er weiß von Gott ganz genau, ich muss dem Kaiser von Rom mein Zeugnis ablegen. Das ist meine Berufung, denn der liebe Gott hat gesagt, dass ich mich damals bekehrt habe und so weiter. Und all die Kämpfe, all die Schwierigkeiten haben nur ihn dazu beigetragen, sogar seine Sturheit, seine Fehler, haben dazu beigetragen, dass er das Ziel erreicht. Du sagst, ich berufe mich auf den Kaiser. Macht, was ihr wollt. Auch wenn er Jude ist. Vielleicht für einen orthodoxen Juden ein Verbrechen ist, sich auf den Kaiser damals sich zu berufen. Er sagt, ich mache es trotzdem, weil das mich meinem Ziel näher bringt. Du musst also Dinge tun, auch manchmal, die sogar ungewöhnlich sind und nicht normal sind. Das muss deinem Ziel näher bringen. Vielleicht verzichtest du, vielleicht sagst du, ich höre auf damit, ich ändere meinen Kurs, denn das bringt mich nicht weiter. So, zielbewusst leben. Paulus, der kann auch seine ganzen Schwachheiten und Kraftlosigkeit und so weiter verkraften, weil er Ziel hat. Aber wenn du kein Ziel hast, verkraftest du keine Krankheit, verkraftest du kein Verlust, verkraftest du gar nicht, du weißt gar nicht, wofür du lebst. Denn denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Deine Schwächen kommen immer aus deiner Ziellosigkeit. Ich kann nicht mehr. Wenn du das Ziel vor Augen hast, den Thron Gottes, hoch im Norden, dann weißt du immer wieder, das ist der Weg, den gehe ich. Und halt muss halt über diese Schwierigkeit mal, an der Schwierigkeit mit vorbeimogeln, irgendwie vorbeikommen, mit Gottes Hilfe werde ich schon schaffen. Wenn du das Ziel kennst und weißt, warum du dich anstrengst und warum du das alles tust, wenn du weißt, ich diene meinem Gott, ich liebe hier jemand und ich trage jemand, ich versorge jemand aus Liebe zu Jesus und was ihr einem der Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Also dann dient sich das an, dann kannst du auch schwierige Menschen ganz anders verkraften. Dann kannst du Problemmenschen, die nimmst du auf die leichte Schulter und sagst, Halleluja, ich mache das alles für den Heiland. Und wir sollten auch die komischen, die sonderlichen, in der Bibel steht die sonderlichen Chefs, unsere Herren und so weiter, die sollen wir mit Leichtigkeit nehmen, denn alles, was ihr tut, tut zur Ehre Gottes. Wenn du das weißt, ich tue alles zur Ehre Gottes, dann danke Herr. Dann sagst du auch, ja, das hat Sinn, auch jetzt 3 Jahre lang Bibelschule durchzuziehen. Mit Gottes Hilfe, ich will ein Fundament haben für meinen Glauben. Dann weißt du, wofür du tust, wofür du dich investierst, dann weißt du, wofür du eiferst. Das macht dich konsequent und stark. Dein Ziel bestimmt dein Leben. Das, was dein Ziel ist. Ich will Weltmeister werden. Ich will Goldmedaille haben. Ich will das und so weiter. Dein Ziel. Und auf dieses Ziel arbeitest du dann zu. Es ist so wichtig, dass du ein Ziel hast. Und das gibt deinem Leben eine Qualität, bestimmt den Wert deines Lebens und auch die Länge deines Lebens. Wenn du sagst, ich will, und du sollst dir ganz hohe Ziele setzen, die fast unerreichbar sind. Setz dir unerreichbare Ziele, dann lebst du länger. Wenn du sagst, ich möchte nur noch leben bis Weihnachten, du wirst Weihnachten erleben, aber am 6. Januar kannst du schon deine Beerdigung planen. Oder wenn du sagst, ich möchte nur meinen Geburtstag erreichen. Vergiss deinen Geburtstag, vergiss deinen Namenstag. Sag, ich möchte und wünsch dir Ziele, die menschlich unerreichbar sind. Du musst deine Ziele von Gott her kennen. Paulus sagt, guck mal, Paulus beruft sich zwar, er weiß, ich muss zum Kaiser, aber der macht weiter, der schießt übers Ziel hinaus. Ich will nach Spanien, nach Marseille. Damals gab es noch nicht, aber trotzdem. Ich will weiter. Ich will nach Spanien und ich will nach Tarsis. Dort gibt's Haufen Juden, die müssen bekehrt werden. Tarsis ist eine Stadt, wo die Juden immer angezogen haben, entweder Babylon oder Tarsis, das gab es die zwei Möglichkeiten. So, solange du ein Ziel hast, wirst du immer auf Trab gehalten und wirst immer wieder arbeiten, du wirst dir keinen Feierabend leisten, du wirst nicht krank machen und du kannst nicht sterben, solange du ein Ziel hast. Also setze Ziele in deinem Leben. Bist du schon auf diesem Weg dorthin? Zielbewusste Menschen leben anders. Sie jagen nach dem vorgestreckten Ziel, sie bleiben immer auf dem Kurs, sie bleiben immer auf der Bahn, sie gehen zwar nicht so schnell, manchmal müssen sie Umwege nehmen, aber sie sagen, ich bin auf dem Weg. Wenn du deine Bestimmung, deine Berufung kennst, dann lebst du ganz anders als die anderen. Wenn du deine Berufung kennst, lebst du ganz anders als die anderen. Du lebst ganz bestimmt, du reagierst auch ganz bestimmt und ganz anders als die anderen. Du hast eine Vision von deinem Leben. Wenn du deine Berufung kennst, und ich sage dir, Geschwister, es ist so wichtig, nachdem du weißt, wer Jesus ist, musst du wissen, was soll ich tun, Herr? Was willst du, dass ich tun soll? Die nächste Frage ist, Herr, was willst du? Was hast du für mich vorgesehen? Du hast mich nicht umsonst erkauft, du hast mich nicht umsonst da von diesem Sklavenmarkt befreit, du hast mich nicht umsonst mit dem Heiligen Geist erfüllt, du hast eine Absicht mit meinem Leben. Wenn du eine Berufung hast und kennst und weißt, was deine Berufung ist, denn deine Ziele verändern dein Denken. Dann wirst du plötzlich ein Möglichkeitsdenken. Bei meinem Gott und mit meinem Herrn ist alles möglich. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Leute, die eine Bestimmung haben, die lassen sich nicht fremd bestimmen. Oh, da kann kommen, wer da will. Die sagen, ich habe es vom Herrn empfangen. Und selbst wenn andere kommen, also weißt du, ich habe es vom Herrn empfangen. Paulus, geh nicht nach Jerusalem, Banden und Trübsal warten das selbst. Weißt du, selbst wenn ein Prophet Agabus kommt, ein Berufsprophet, und dann der Prophet sagt, Paulus, und dann die armen Schwesterchen in der Gemeinde, Brüderchen, geh doch nicht hin. Paulus sagt, ich lass mich nicht abbringen, auch wenn der Heilige Geist an allen Orten sagt, Band und Trübsal warten, ich gehe nach Jerusalem, weil ich nach Jerusalem muss, das ist meine Bestimmung. Geschwister, wenn du weißt, das ist der Wille Gottes, dann werden dich die Brüder und Schwestern, auch die frommen Brüder und Schwestern, nicht abhalten können. Auch die Prophezeiungen werden dich nicht abhalten und dich hindern, das Ziel Gottes zu verfolgen. Denn er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Vor den Königen, vor dem Volk Israel und vor den Heiden. Da können sich selbst die Heiden dich nicht aufhalten, dass du nicht das Evangelium ihnen bringst. Da kann auch ein Apostelkonzil dich nicht aufhalten, dass du das Evangelium nicht den Heiden bringst. Da kann auch dieser Bruder Jakobus, der Bruder des Herrn, nicht abhalten, dass du den Willen Gottes tust. Da kann die ganze Gesellschaft dich nicht abhalten. Du weißt, das ist der Weg Gottes für mein Leben. Kennst du deine Bestimmung, deine Erwählung? Und das bestimmt deinen Fortschritt, dass du nie aufgibst, nie in die Knie gehst, nie weich wirst. Solange du das göttliche Ziel vor Augen hast, wird Gutes und Barmherzigkeit dir folgen. Du kommst immer raus. Aus jeder Steinigung, aus jedem Schiffbruch, aus jeder Katastrophe, du kommst irgendwie raus, schüttelst den Staub ab und sagst, danke Jesus, jetzt gehen wir weiter. Und gib mal halt in die nächste Stadt. Wenn die nicht wollen, Gott hat einen Plan für uns. Und alles Negative wird von dir fliehen, wenn du eine Berufung in deinem Leben hast. Grundsätzlich zur Berufung, nur Gott kann einen berufen. Kein Priester, kein Pfarrer, kein Prediger, kein Bruder, keine Schwester, kein Apostel. Nur Gott kann dich berufen. Und deshalb, was du brauchst, ist eine göttliche Berufung. Und die Frage ist, bist du schon in dieser göttlichen Berufung hineingeraten? Bist du in dem Sog des Heiligen Geistes hineingeraten? Das ist die Frage. Nur er kann dein Leben bestimmen. Und er hat das letzte Wort in deinem Leben. Und er hat das Sagen in deinem Leben. Also hör auf, von Menschen bestimmt zu sein. Oder auch von Mitleid oder Umstände oder Notsituationen. Du musst allein von Gott und Heiligen Geist bestimmt sein. Amen. Das ist ganz arg wichtig. Paulus war von Gott bestimmt. Ich habe mich nicht mit Fleisch und Blut besprochen. Wenn du von Gott deine Berufung weißt, musst du nicht fragen, Weibchen, was denkst du? Kinder, was denkt ihr? Geschwister, was denkt ihr? Dann weißt du, der Herr hat mich berufen und wehe mir, ich tue das nicht. Deine Berufung ist ausschlaggebend. Grundsätzlich also Gott beruft einen und er sorgt auch für deine Entwicklung und für deinen Einsatz. Und er bereitet den Weg anders, als du denkst manchmal. Und der Geist wehrte uns. Und plötzlich träumst du nachts, komm herüber und hilf uns. Niemand auf dieser Erde darf und kann und soll über dich verfügen, Bruder. Es ist so wichtig, was ich hier sage. Niemand auf dieser Erde, kein Vater, keine Mutter, du sollst auch da von deiner Familie dich nicht bestimmen lassen. Jesus hat sich auch nicht von seiner Familie bestimmen lassen. Die wollten ihn zurückholen. Jesus, du bist wahnsinnig, jetzt nach Jerusalem zu gehen und sagen, das und das und den Tempel dazu putzen. Nein, das kannst du nicht. Die haben versucht, aber Jesus sagt, wer ist mein Bruder, meine Schwester? Wer ist meine Mutter, mein Vater, die den Willen Gottes tun? Jesus war da ganz klar. Er wusste seine Sendung. Wahre Diener Gottes werden von Gott selbst berufen und von Gott selbst gesandt. In 1. Timotheus 1, Vers 12. Ich danke dem, der mir Kraft gegeben hat, Christus Jesus, unserem Herrn. Er hat mich für treu gehalten. Du siehst also, du kannst dich selbst nicht einmal treu halten. Er hat mich treu gehalten und mich in seinem Dienst genommen, obwohl ich früher ihn lästerte, verfolgte und verhöhnte. Aber ich habe Erbarmen gefunden. Das, was du erzählt hast, Gnade. Wir sind im Neuen Testament. Ich danke ihm, der mir Kraft gibt, der mich in seinem Dienst genommen hat. Und Gott nimmt dich und mich, wenn wir ehrlich sind, aufrichtig sind, gläubig sind, er nimmt uns in seinen Dienst. Und die Frage ist, hat Gott dich und mich schon eingestellt, angenommen? Gott hat den Paulus in seinem Dienst genommen, obwohl er ein schlimmes Leben hinter sich hatte. Also keiner von uns ist so ein gemeiner, gehässiger Mensch wie Paulus war, der die Christen massenweise verfolgte und schadenfroh war. Jetzt geschieht Stephanus, das kriegst du, was du verdienst. Aber Gott hat ihn genommen, obwohl er viel Schaden im Reich Gottes angerichtet hat, obwohl er sehr viel zerstörte. Jesus selbst stellt sich ihm und hat sogar Jesus verfolgt. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Trotzdem hat der Herr ihn genommen, weil es Gnade ist. Jesus hat seinen größten Feind, seinen größten Widersacher, seinen größten Gegner zu seinem stärksten Missionar gemacht. Das ist die Gnade Gottes. Ich danke Gott. Jesus hat den Paulus so richtig aktiviert. Er ist es, der ihn umgepolt hat, von heute auf morgen seine Werke zu tun, seinen Willen auszuführen, nach seinem Ratschluss zu leben, seinen Ratschluss zu verkündigen. Paulus hat alles, was er hatte, von ihm bekommen. Gewiss, er war im Judentum sehr unterwandert und belesen und ja, er war ein Experte, deshalb war es ihm so leicht, sofort gleich umzukehren. Das ist dieser Messias, den ich gefunden habe. Jesus gab ihm Kraft, was er brauchte, um Zeugnis für ihn abzulegen. Jesus war, der ihn stärkte in seiner Schwachheit. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Jesus stärkte ihn, um nicht müde zu werden, nicht schwach zu werden und zu überleben und wieder aufzustehen und weiterzumachen. Weißt du, wenn du weißt, Gott hat mich bestimmt, das ist mein Platz, das ist meine Gemeinde, das ist meine Arbeit, das ist der Ort, wo Gott mir befohlen hat zu sein, dann weißt du, egal was da kommt, das ist der Platz und ich stehe durch mit Gottes Hilfe. Die meisten wissen es oft nicht, wo Gott sie hingestellt hat. Alles, was Bruder Paulus brauchte, das hatte er von Jesus. Und die Frage ist, von wem hast du das? Pastor Matutis, Schwester, Bruder sowieso, Evangelisten sowieso, Propheten sowieso. Geschwister, die mögen alles Werkzeuge und Diener Gottes sein, aber du musst es vom Herrn empfangen. Vom Herrn empfangen, was du tust und nicht tust. Der Herr muss es dir zeigen. Der Herr muss es dir alles erklären und verklären und ja, so verpacken und verteilen und weitergeben. Nur durch den Heiligen Geist kannst du deine göttliche Bestimmung erreichen und auch treu sein, das Richtige am richtigen Platz, im richtigen Augenblick, zum richtigen Zeitpunkt zu tun. Nur der Heilige Geist kann dir das verkleckern und beibringen und helfen. Die Frage ist, bist du am richtigen Platz in deiner Bestimmung? Bist du da angekommen, wo der liebe Gott dich heute Morgen eigentlich haben sollte? Oder sagst du, also wenn ich zurückschaue, Mann, ich bin so weit noch von meinem Ziel. Also die anderen haben mit mir auch angefangen. Und schau an, Vergleich dich mit den Geschwistern, die du damals, wo du damals getauft worden bist, oder so, vergleich dich mal mit diesen Geschwistern. Guck mal, wie weit sind die und wie weit bin ich? Und du wirst erstaunt sein. Verstehst du, die haben die Bibelschule besucht. Wie viele haben Bibelschule besucht und wie viele dienen Gott vor dem Kurs? Nur als Frage. Vergleich das einmal. Schau und dann kannst du es gucken. Wo sind deine Freunde und wo bist du? Oder was hättest du machen können? Wir fangen alle mit Null an. Und der eine ist Millionär und der andere ist immer noch Bettler. Wir fangen alle mit Null an. Auch der Millionär hat mit Null angefangen, irgendwo. Und so weiter. Zu was hast du in deinem Leben bisher gebracht, geistlich gesprochen auch? Materiell ist es egal, jetzt mal Nebensache. Aber zu was hast du geistlich in deinem Leben gebracht? Kannst du vor Gott treten und kannst sagen, Herr, das ist alles, was du mir gegeben hast und ich habe noch was dazu gewonnen? Weißt du, wenn du weißt, ich bin am richtigen Platz, dann hast du die Geistesleitung, hast du immer diese göttliche Einstellung, um deine Lebensaufgabe richtig zu bewältigen. Sonst experimentierst du, da versuchst du, auf diesem Beruf, vielleicht kann ich hier mal was machen, da bilde ich mir was vor und nein, das ist auch wieder nichts gewesen, aber vielleicht ist das etwas, wo ich mich fortbilde und ausbilde und weiterbilde. Und dann suchst du ständig, du drehst dich ständig im Kreis und probierst und experimentierst. Der liebe Gott experimentiert nicht, liebe Geschwister. Der liebe Gott arbeitet schnurgerade, er macht seinen Weg gerade und deshalb, er versucht nicht, jetzt versucht man halt, weißt du, wenn es in der Gemeinde nicht geht, versucht man in anderen Gemeinde. Wenn es bei dem Heiler nicht geht, versuch mal beim anderen Heiler. Wenn es bei diesem Befreier nicht geht, versuch mal beim anderen. Nein, du solltest wissen, was ist der Wille Gottes für mein Leben und dann aufs Ziel zugehen. Einmal wie die Brieftaube einen Kreis mal ziehen und dich mal nach dem Norden. Was ist der Thron Gottes? Wozu bin ich geboren? Und viele sind so verunsichert und haben Angst, was Fehler zu machen und so weiter, weil die sich nicht richtig orientieren. An deiner Orientierung liegt alles. Dann bist du am Schluss entnervt und sagst, ich habe alles probiert, ich habe alles gemacht, nichts hat funktioniert. Dann bist du auch überfordert und ausgebrannt. Die Frage ist, was für ein Leben lebst du? Lebst du nur das sichtbare Leben, was du hier vor Augen vor dir hast? Oder lebst du auch das unsichtbare Leben? Und Geschwister, der Thron Gottes ist hoch im Norden. Hast du den Thron Gottes gesehen und siehst du den Platz, der für dich dort reserviert ist? Johannes Matthäus steht da ganz groß. Und ich werde dort erwartet. Die Engel warten schon, die stehen schon spalier, wenn er kommt. Hast du gesehen, diese himmlische Erscheinung, weißt du genau, das ist es. Mein Thron ist nicht hier irgendwo, mein Thron ist drüben über Wolken weit. Hast du deine Vision für dein Leben? So, führst du ein verborgenes Leben und weißt du aus der Verborgenheit heraus, das ist alles, was Gott für mich bestimmt hat? Dienst du oder wirst du jetzt noch immer bedient? Was, wofür lebst du? Dienst du oder wirst du immer nur behandelt? Also immer wieder ermutigt, immer wieder geschubst und immer wieder, ach, besalbt und bebetet und besungen und was weiß ich. Eigentlich sollten wir Experten alles sein. Jemand, der hier im Westeuropa oder im Westen ist und 3 Jahre lang die Gemeinde besucht hat, sollte schon als Missionar ausgeschickt werden. Irgendwo im Dschungel, irgendwo in der Prärie, irgendwo. Jeder soll, du solltest, wenn, Geschwister, meine Vision ist, wenn wir diesen Kurs fertig haben nach 3 Jahren, du solltest als Missionar rausgehen. Du solltest irgendwo hingehen und sagen, guck mal, ich übersetze die Bibel. Ich habe jetzt genug gelernt, damit ich andere lehre, damit ich anderen diene, damit ich andere fördere. Weißt du, das ist meine Vision und ich bin überzeugt, aus diesem Bibelkurs, wenn wir das konsequent durchziehen, am Schluss Missionare, Evangelisten, Pastoren, Reichsgottesarbeiter, Hauskreisleiter, Gebetszellenleiter, was weiß ich für welche Leiter, dass sie rauskommen und sagen, guck mal, ich habe das und wofür habe ich das gelernt? Ich will das einsetzen. Ich war nur 1 oder 2 Jahre Christ und ich habe gemerkt, guck mal, das Evangelium ist so eine herrliche Sache. Das Evangelium ist so einmalig und die sitzen da, großer Gott, wir loben dich, verstehst du, und bitten und beten in der Kirche und lassen sich berieseln und unterhalten. Und auf der Straße gehen die Menschen vor die Hunde. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich muss was tun, ich muss das Evangelium den Leuten bringen. Ich habe meine Bestimmung entdeckt, indem ich in der Kirche geschmort bin. In der Gemeinde geschmort bin. Ich sagte, ich muss raus. Natürlich war ich der größte Feigling, der es auf dem Planeten Erde gab. Und ich sage euch, wie es bei mir angefangen hat. Oh, in München, weißt du, ich wohnte in Augsburg, aber ich bin nach München gefahren, denn ein Prophet im eigenen Haus gilt nichts. Und er hat die größten Hemmungen. Da sind Kollegen da, sind Freunde da, sind Nachbarn da. Wenn die dich sehen. Und Gott hat mir gezeigt, was ich tun sollte. Damals konnte ich nicht einmal richtig Deutsch. Ich muss ja Deutsch lernen zuerst einmal richtig. Und konnte nicht einmal richtig Deutsch. Habe mir ein Plakat gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, was da drauf stand. Auf jeden Fall, vielleicht an Jesus kommst du nicht vorbei. Oder sowas ähnliches. Und habe mir das Plakat gemacht. Aber ich war der größte Feind. Was denken die Leute, wenn die dich auf der Straße sehen? Die sagen, der hat einen Vogel. Der hat den Verstand verloren. Der gehört in die Klapsmühle. Und so weiter. Was denken die Leute? Und dann habe ich mein Plakat gemalt. Und ich war so ein Feigling. Bin in eine Toilette gegangen, so Straßentoilette, und habe gebetet, lieber Herr, weißt du, ich möchte dein Zeuge sein. Gott hat zu mir geredet, ihr sollt meine Zeugen sein. Und fang da an, wo ihr seid. Und so weiter. Aber da wollte ich nicht anfangen, da war ich zu feige. Ich muss meine Feigheit zuerst mal auch irgendwie unter die Füße kriegen, mein Fleisch, den alten Menschen. Und dann habe ich dieses Plakat gemalt, zusammengerollt zuerst mal, und da saß ich auf der Toilette, lieber Heiler. Oh Herr, ich will dich bekennen, ich liebe dich, Herr Jesus, ich liebe dich. Aber ich bin so ein Feigling, bitte hilf mir. Und dann hat der Herr gemacht, mir etwas gesagt, häng dein Plakat jetzt noch, wo du in der Toilette bist, um. Und mach die Tür auf und geh in meinem Namen. Und dann bin ich aufgestanden, im Namen Jesu aufgestanden. Da kamen schon die ersten Kunden rein auf die Toilette. Was ist denn da passiert? Da habe ich gesagt, gar nichts. Und dann bin ich rausgegangen. Die ersten paar Sekunden sind die wichtigsten Sekunden in deinem Leben. Die ersten Sekunden für Jesus sind die schwierigsten Sekunden, die heikelsten Sekunden. Und dann stand ich, dann ging ich durch den Stachus rauf und runter. Ich habe nichts getan, nichts gesagt, ich konnte auch nicht sprechen. Da war ich zu unbeholfen dazu. Bin rauf und runter. Und dann habe ich ein paar Zettel gehabt, falls mich jemand fragt, dass ich so den Zettel in die Hand drücken kann, wo der in Gottesdienst hingehen kann. Und das habe ich getan. Das habe ich so große Freude gemacht. Das zweite Mal bin ich nicht mehr auf die Toilette gegangen, nächste Woche. Die nächste Woche, da habe ich gleich, stieg ich aus der Bahn raus und gleich auf der Straße umgehängt. Die Leute haben geguckt, was macht er da? Umgehängt und gesagt, so, für mich persönlich im Namen Jesu. Und ich bin im Namen Jesu gegangen. Aber weißt du, was ich erlebt habe? Ich habe etwas erlebt, das ich vorher nicht kannte. Jesus sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, den bekenne ich auch vor meinem himmlischen Vater. So eine Kraft, so eine Salbung. Die Leute, die standen da perplex. Ich habe gesehen, wie feig die Leute sind. Aber zuerst war ich der große Feigling. Aber hinterher habe ich gesehen, wie feig die Leute sind. Und dann, das, sie haben Zivilcourage. Sie haben Mut. Und wenn das alle Christen machen würden, was weiß ich, was die Leute so mir auf der Straße alles erzählt haben. Also und so weiter. Und jemand sagte, gib gleich eine Flasche und sag, sie haben bestimmt Durst. Wissen Sie, wenn Sie da auf und ab spazieren. Du erlebst die tollsten Sachen, wenn du für Jesus unterwegs bist. Wozu ist deine Bestimmung? Weißt du, und so hat es bei mir angefangen. Weißt du, mir hat niemand eine Gemeinde gegeben, niemand eine Bibelstunde gegeben, niemand eine Chance gegeben zu predigen und so weiter. Und als ich eine Chance bekam, habe ich total versagt. Dann kommt mein Pastor und sagt, Johannes, ich muss verreisen, schnell, könntest du nicht die Bibelstunde machen? Ich habe zwar mal so eine Bibelarbeit über Abraham gemacht, das weiß ich noch heute, und habe mich schön aufgeschrieben, 3-4 Seiten schön aufgeschrieben, und dann stehe ich vorne. Nach 3 Minuten fangen mir die Zeilen an zu schwimmen, weiß nicht mehr, wo ich bin und weiß gar nichts. Meine erste Bibelstunde, die war die tollste. Dann habe ich nach 3 Minuten gesagt, Geschwister, lasst uns auf die Knie gehen und beten. Das war meine erste Bibelstunde. Ich weiß nicht, was Sie nachher dem Pastor erzählt haben, als er zurückkam, also wie lang die Bibelstunde war. Aber ich habe was gelernt. Verlass dich auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand. Verlass dich auf die Gnade Gottes und auf die Salbung und nicht auf dein Gefühl und was weiß ich alles und geh in meinem Namen. Und so bin ich groß geworden im geistlichen Leben. Gewiss, dass ich dann merkte plötzlich, am Stachus ein Kaffeebesitzer bekehrte sich gerade durch diese Straßenaktion. Also ich habe nicht Leute gesucht, die irgendwo, was mir die Türen und Tor aufgemacht haben. Aber da bekehrte, sagte, wo treffen Sie sich? Und ich habe gesagt, ich habe keine Gemeinde jetzt in dem Augenblick. Ich hatte auch wirklich keine Gemeinde, gar nicht. Aber ich habe einen Kaffee. Wir haben dann und dann geschlossen, also Ruhetag. Aber wir könnten im Hinterzimmer Bibelstunde machen. Und ich habe angefangen, dann Adresse aufzuschreiben. Wenn jemand mich fragte, wo treffen Sie sich, kommen Sie. Über 20 Leute habe ich regelmäßig meine Bibelstunde gehabt. Und dann habe ich den Leuten erzählt, immer nur das, was ich wusste, was mir groß geworden ist, was ich in der Bibel gelesen habe. Und wenn ich heute dran denke, bete ich jedes Mal, lieber Gott, vergib mir. Ich habe Sachen erzählt, mir stehen heute die Haare zu Berge. Aber ich habe das weitergegeben, was mir groß geworden ist, was ich geglaubt habe, dass für mich das in der Bibel drin steht. Und Leute sind gesegnet worden, trotzdem. Aber das war der Anfang. Und dann habe ich gemerkt, Johannes, du weißt zu wenig, du musst die Bibel studieren. Du musst erst mal selber lernen, bevor du andere lehrst. Und das war der Einstieg für mich im Dienst Gottes. Du musst ja selber lernen, bevor du andere lehrst. Aber ich wollte. Und Gott sieht den Willen. Und deshalb bist du schon in deine Bestimmung dort angekommen, wo der liebe Gott dich haben wollte. Was es auch immer ist. Vergrößerst oder verkleinerst du dich, dein Leben? Nimmt Gott zu oder nimmt Gott ab in deinem Leben? Deine Berufung, deine Vision wird sie immer stärker und stärker. Bekommt dein Leben immer mehr Qualität oder immer weniger? Wirst du immer reicher oder immer armseliger, immer glücklicher oder unglücklicher? Es liegt immer an dir, dein Verhalten. Wirst du immer fröhlicher oder immer trauriger? Und je weniger du den Willen Gottes tust, desto trauriger wirst du. Und erst je mehr du den Willen Gottes tust, desto happy wirst. Weißt du, Jesus, ich bin nach Hause gegangen, ich habe gesagt, Heiland, ich danke dir. Oh, guck mal, diese Leute, die jetzt deinen Namen gelesen haben und du hast gesagt, wer mich bekennt und so weiter. Herr Jesus, segne diese Menschen. Ich habe für die Menschen weinen müssen. Ich habe vorher nie geweint für andere Leute, kein Mitleid und gar nichts. Plötzlich so ein Mitleid. Diese Menschen gehen alle verloren, die gehen alle in die Hölle. Wenn sie Jesus nicht kennen, wenn sie Jesus nicht begegnen, wenn sie Jesus nicht annehmen, die finden ihren Lebensziel und ihren Lebenszweck nicht. Und ich habe so für die Menschen weinen müssen. Ich habe so ein Herz für die Leute bekommen. Weißt du, und dann habe ich nicht geschimpft irgendwie auf die Leute, weil es gibt Leute, die schimpfen immer auf die anderen. Ihr und so weiter. Mir haben die Leute so leid getan. Die wissen es nicht, weil niemand ihnen Jesus sagt und Jesus bringt. Die wissen es nicht. Wie sollen sie das wissen? Aber wir sind Wegweiser und ein Wegweiser hat nur eine Funktion, den Weg zum Heiland zu zeigen. Das ist alles. So, diene Gott, komm in deine Bestimmung und du kommst Schritt für Schritt in vielen, 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 vielen kleinen Schritten kommst du zu deiner Berufung. Erfüllst du das Soll Gottes in deinem Leben? Und es ist interessant, jedes Mal sagt Gott dann was anderes. Zuerst einmal sagt er zu mir, geht hin an den Hecken und Zäunen. Das war das Erste, was er mir gesagt hat. Hecken und Zäunen, ich wollte nicht zu den Kleingärtner gehen. Aber Stachus war für mich sympathisch. Geht an den Hecken und Säulen und bekennt mich und so weiter. Das hat er zuerst mal mir gesagt. Und dann als nächstes hat er gesagt, und du musst jetzt die Bibel lernen. Du verstehst zu wenig. Du hast zu wenig Ahnung. Du musst zuerst mal mein Wort richtig kennen. Wenn du im Atheismus groß geworden bist, du kennst nur eins und eins ist zwei. Aber hier lerne ich plötzlich das Wort Gottes, die Geheimnisse des Wortes Gottes. Und als ich dann auf der Bibelschule war, ich habe lange Zeit mein Material nicht gebraucht. Warum? Dann kam ich und habe ganz andere Probleme gehabt in Stuttgart, in der Gemeindearbeit. Drogenprobleme, Homosexuelle und was weiß ich, alle möglichen Probleme, die hat man gar nicht behandelt im Seminar. So, muss ich wieder was Neues lernen. Aber ich habe ein Fundament gehabt, das Wort Gottes. So, die Frage ist, erfüllst du? Bist du zunehmend oder abnehmend? Im Plus oder im Minus in deiner geistlichen Berufung? Mir geht es hier immer um deine Berufung. Was ist dein Zeugnis? Was ist dein Zeugnis? Was sagt der Geist deinem Geist? Heute ist Zeugnisstunde, liebe Lehrer. Wir geben Zeugnisse. Was für Zeugnis sagt dir der Heilige Geist? Was für ein Gedanke kommt in dein Herz? Herr, bist du mit mir zufrieden? Ist Gott mit dir heute Morgen zufrieden? Sagt, du hast wohlgetan, mein Kind, mein Knecht. Hast wohlgetan. Was für ein Zeugnis stellen dir deine Freunde, Nachbarn aus? Was für ein Zeugnis bekommst du vom Herrn Jesus Christus selbst, von geistlichen Menschen? Was für ein Zeugnis bekommst du von ungeistlichen Menschen? Ist auch wichtig, was die Ungeistlichen dir erzählen, nicht nur die Geistlichen. Was für ein Zeugnis geben dir deine Feinde? Haben die Respekt vor dir? Oder sagen, oh, guck, vergiss es. Was für ein Zeugnis gibt dir der Teufel? Jesus kennen wir, Paulus wissen wir, wer seid ihr? Ist es so wichtig, dass wir ein Zeugnis aus der unsichtbaren und sichtbaren Welt haben? Was für ein Zeugnis gibt dir deine Mutter? Oder was für ein Zeugnis würde dir deine Mutter dir heute Morgen geben, wenn sie leben würde, wenn sie nicht mehr da ist? Würde sagen, mein Kind, dazu habe ich dich geboren, dazu habe ich dich ausgetragen, dass du dass die Werke Gottes verkündigst, wenn sie nicht mehr lebt, wenn sie im Himmel ist. Dafür, weißt du, deine Mutter hat dich geboren für einen ganz bestimmten Zweck. Dein Vater, sind irdische Menschen, auch gläubig oder nicht gläubig, sie haben investiert etwas in dir für einen ganz bestimmten Zweck. Was sagen deine Eltern? Was für ein Zeugnis gibt dir dein Leben ab, dein Alltag, das wirkliche Leben zu Hause? Und ich habe gestern euch gesagt, Reichtum, Wohlstand fängt zu Hause an. Segen fängt zu Hause an. Die Herrlichkeit des Herrn fängt zu Hause an. Erfüllst du deine Pflichten? Kommst du deinen Pflichten und Verpflichtungen nach? Tust du, was du tun solltest? Paulus sagt einmal, wer seine eigene Familie nicht versorgen kann, der kann auch der Gemeinde Gottes nicht dienen. Wer seiner Familie nicht vorstehen kann, kann auch der Gemeinde Gottes, der Gemeinde Jesu nicht vorstehen. Wer seiner Familie nicht dient, kann auch der Gemeinde Gottes nicht dienen. Also zuerst einmal zu Hause fängt meine Bestimmung, meine Berufung an, daheim, wo ich bin, in meinen vier Wänden, dort ist Gott herrlich. Wer sich selbst nicht dienen kann, der kann auch anderen nicht dienen. Und daran kannst du alles messen. Was für Zeugnis hast du? Wer sich selbst nicht beherrschen kann, wie willst du dann andere beherrschen? Selbstkontrolle ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Wer selbst nicht weiß, wohin er geht, wie soll er dann anderen sagen, wo es lang geht? Wenn du selbst den Weg nicht kennst, kannst du niemand anderen beschreiben. Wenn du selbst die Stimme Gottes nicht gehört hast und nicht hörst, wie willst du dann anderen das Wort Gottes verkündigen? Was willst du denen erzählen? Es ist so wichtig, dass du selbst zuerst einmal Erfahrungen machst. Und deshalb war für mich zuerst einmal Johannes, jetzt gib die Stunde auf. Das habe ich jemand anders übergeben, macht ihr die Bibelstunde weiter. Ich bin in die Schweiz gefahren, um Bibel, Wort Gottes zu lernen. Und dann 2 Jahre lang. Nur Wort Gottes. Herr, ist das wirklich alles? Und das ist so wichtig. Zuerst selber erfahren, zuerst selber Berührung und Begegnung mit Gott zu haben. Wenn einer selbst die Wahrheit nicht kennt, wie will er dann anderen die Wahrheit verzapfen? Ich sage das jetzt mal so flopsig, damit du das begreifst und fasst. Weißt du, du kannst jemand anders nichts erzählen, was Gott dir nicht geoffenbart hat. Kannst nicht erzählen. Alles, das ist Lüge. Das ist alles Ohrenbläserei. Du erzählst den Leuten und die Leute sagen, was ist mit dir? Du bist ein Pharisäer, Schriftgelehrter, weiter nichts. Wenn einer selbst keinen Ausweg sieht, wie will er dann anderen den Ausweg zeigen? Für ihre Nöte und Probleme. Wenn einer selbst keine Hilfe hat und in Not und fast versinkt und untergeht, wie will er anderen helfen und retten? Dann sagt man, rette dich selbst zuerst mal. Hilf dir selber. Wenn einer selbst nicht gesund ist, wie will er dann andere heilen? Wenn einer selbst nicht frei ist, egal an was, wie will er dann anderen Freiheit bringen? Deshalb, bei dir selber fängt die Bestimmung an. Wenn einer selbst nicht versteht, wie will er dann anderen das verständlich machen, was er glaubt, was er tun sollte? Wenn einer selbst die Sache nicht mag, ihm die Sache nicht schmeckt, wie will er dann anderen das schmackhaft machen? Wenn du von deiner Vision, von deiner Berufung nicht überzeugt bist, wie willst du andere überzeugen? Wenn du nicht weißt, Gott hat mich gesandt, wie willst du dann andere senden? Wenn einer selbst davor Angst hat, wie will er dann andere beruhigen? Geschwister, seid ruhig, bitte, es wird alles gut werden. Aber zuerst mal fängt es bei dir an. Wenn einer selbst nicht kommt, wie will er dann andere einladen? Kommt in die Nazareth-Kirchstraße 51, aber du gehst selber nicht hin. Wie willst du dann andere einladen? Vergiss doch das alles. Wie willst du andere ermutigen? Kommt und lasst uns sehen, ich habe den Messias gefunden, den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Wenn einer selbst auf dem falschen Weg ist, wie will er dann andere auf den richtigen Weg bringen? Wenn einer selbst nicht richtig erlöst ist, wie willst du dann den anderen zeigen, was die Erlösung ist? Wenn einer selbst Gott nicht richtig kennt, wie will er dann Gott den anderen bekannt machen? Also du siehst diese Herausforderung. Bist du schon dort angekommen, wo du sein solltest? Du kannst andere nur so weit führen, wie du selbst gegangen bist. Wenn du selbst keine Kraft hast, wie willst du dann andere stärken? Und Gott sagt zu Petrus, wenn du dich mal bekehrst, Bursche, dann stärke die anderen. Dann stärke die anderen. Guck mal, der Petrus war beim Heiland und er glaubte, der ist stark. Aber erst durch Fallen und Versagen ist er stark geworden. Durch die Schwäche, seine menschliche Schwäche, ist die göttliche Stärke in seinem Leben gebracht. Hast du schon deine Bestimmung erreicht? Kannst du endlich mal loslegen jetzt? Dich einsetzen lassen von Gott. Herr, sende mich. Wen kann ich senden? Wer will gehen? Wer will mein Bote sein? Kannst du sagen, Herr, sende mich. Ich bin bereit. Bin schon soweit jetzt. Präpariert, vorbereitet. Und der Herr ruft, bevor der Herr uns sendet, Geschwister, der Herr ruft uns aus der Welt, hat die Jünger einzeln gerufen, hat sie 3 Jahre lang präpariert, stark gemacht, kämpfen lassen und er hat sie gelehrt, learning by doing. Also, während sie gearbeitet haben, während Dinge passierten, da haben sie gelernt. Learning by doing. Das ist, wie Gott uns lehrt. Nicht auf die Schulbank. Weißt du, Gott schickt uns hinein in den Alltag, da wo die Menschen sind, auf dem Marktplatz und so weiter. Und da lernst du, während du... Ja, die werden mit dem Ochsen nicht fertig. Was soll man da machen? Und dann hilfst du, wenn du hilfst und so weiter. Da passieren Lösungen, kommen Ideen, gehen die Fenster des Himmels auf. Bist du schon so weit, dass du endlich das tun kannst, das geben kannst und sollst, was du hast? Was muss noch passieren, bis du so weit bist? Wann wärst du so weit? Überleg einmal. Des Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Immer so aufschieben, morgen. Wenn ich verheiratet bin, wenn ich mal Kinder habe, wenn ich ein Haus habe, wenn ich ein Auto gekauft habe, wenn ich Führerschein habe, wenn ich Studium fertig habe. Des Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Immer später. Aber der Herr sagt, heute ist der Tag. Heute ist die angenehme Zeit. Heute, so du seine Stimme hörst, kann Gott zu dir heute Morgen reden? Mit der Sendung? Mit der Bestimmung? Was sind deine Hindernisse auf dem Weg deiner Vollendung? Was sind die Hindernisse auf dem Weg deiner Vollendung? Vielleicht einige zähle ich ganz schnell auf. Deine Trägheit. Gestern haben wir von Schlafen und Schlemmen gehört. Die Trägheit. Vielleicht dein Stolz, dein innerer Schweinehund. Nein. Also, das mache ich nicht. Das ist unter meiner Würde. Aber Gott will dich würdigen, wenn du etwas tust, was unter deiner Würde ist. Wenn du schmutzige Hände bekommst, dem den Rotz abputzt oder den Hintern. Gott segne dich da. Die meisten sind dazu stolz. Die möchten vorne stehen und liebe Gemeinde. Liebe Gemeinde. Aber die wollen nicht Torwächter sein, Pförtner oder Bodyguards oder sonst irgendwas anderes. Stolz, was hindert dich auf dem Weg deiner Vollendung, deiner Abhängigkeiten? Du bist noch zu gebunden, zu süchtig. Süchtig nach Ehre, nach Anerkennung, nach Lob. Immer Dankeschön, Dankeschön, das haben sie gut gemacht, das haben sie gut gemacht. Wenn du anfängst, Gott zu dienen und in deine Bestimmung kommst, weißt du, was dein Lohn ist? Undank. Aber dein Dank kommt von oben. Du weißt, ich tue das für den Herrn und nicht für sonst. Abhängigkeiten, Süchte können auch dazu sein, du bist gehindert. Und was ist mit dir? Weißt du, mein Vater hat eine ganz merkwürdige Erfahrung gehabt. Wir sind ja in Bayern groß geworden, so ziemlich, also vieles in Bayern erlebt. Und wir haben dann Zeugnis gegeben und da war immer Maßkrug Bier auf dem Tisch. Immer Maßkrug Bier auf dem Tisch und stand immer da. Und wir geben Zeugnis, mein Vater hat da Gäste eingeladen und erzählt vom Heiland. Und plötzlich sagt ihm, ja, und Sie wollen Christ sein und Sie haben Maßkrug, Bierkrug hier auf dem Tisch. Sind Sie frei vom Alkohol? Und ich, weißt du, niemand hat meinen Eltern gesagt, also wir sollen aufhören zu trinken oder wir sind Anti-Alkoholiker oder was weiß ich, gar nichts. Ich sehe noch, wie heute, als diese Leute gegangen sind, steht mein Vater, der hat noch kistenweise Bier. Und was weiß ich noch anders, der steht da und Likör und da schüttet er alles in Waschbecken. Dann sagt er, wir sind frei. Ich kann nicht anderen Zeugnis geben, Jesus macht frei und ich selber bin nicht frei. Ich kann anderen nicht predigen, was ich selber nicht tue, was ich selber nicht glaube, was ich selber nicht praktiziere. Also wir müssen Vorbilder sein der Herde. Wir müssen Leithammel werden. Und Leithammel, die rennen weiter als sie und so weiter und die sind aktiver als die anderen Schäfchen. So, du musst also ein Leithammel werden. Und ich werde nie vergessen, da steht mein armer Vater. Und dann, anstatt die Bierflaschen zurückzugeben, volle. Nein, der leert alles aus. Der sagt, wir trennen uns radikal. Wenn du erkennst, weißt, das passiert nicht so schnell, aber Gott zeigt es dir. Und Gott redet zu dir. Und Gott benutzt manchmal sogar ungläubige Menschen und sagt, und sie wollen Christ sein? Sie wollen anderen was vormachen und vorpredigen und vorbeten? Muss vorstellen, Maßkrug und dann lass uns die Hände auflegen. Und lass uns jetzt den Segen sprechen. Verstehst, wie das sich anhört und wie sich das da... Nein. Nichts gegen Alkohol. Ich will da gar nicht was dagegen sagen, aber sondern wie willst du Zeugnis sein? Wie willst du Zeugnis sein? Licht und so weiter. Was hindert mich? Deine Ängste, deine Bedenken, deine Zweifel, dein altes Wesen, dein Fleisch, deine Freunde, deine Traditionen. Irgendetwas hält dich zurück. Sonst wärst du schon viel weiter. Deine Traditionen, dass du nicht über deinen Schatten springen kannst. Deine Feigheit. Da ist Wasser. Was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Am Wasser kann es nicht liegen. Am Geld kann es auch nicht liegen. Und an Gelegenheiten auch nicht. Es liegt an deinem Willen. Dein Wille ist es. Pascal hat einmal gesagt, ich finde es ganz toll, was er da gesagt hat, Gott gibt so viel Licht, dass wer glauben will, glauben kann. Gott gibt so viel Licht, dass wenn einer glauben will, glauben kann. Und er lässt so viel einen im Dunkeln, dass wer nicht glauben will, nicht glauben muss. Also du musst nicht. Aber du verpasst eine ganze Menge, wenn du nicht glauben willst. Also Gott gibt dir den freien Willen. Das steht jedem Menschen zu. Dein freier Wille ist dein Geburtsrecht. Du kannst machen, was du willst. Deine Zukunft ist aber keine Frage des Zufalls. Das bestimmst du. Deine Geburt konntest nicht raussuchen, dass du in diese Sippe reingeboren worden bist oder hier in diese Nation oder wo auch immer. Aber deine Zukunft ist kein Zufall. Das kannst du jetzt in die Hand nehmen. Und es ist so wichtig, dass du jetzt deine Entscheidungen triffst für deine Zukunft und sagst, ich will auf meine Bestimmung zugehen. Gott will dich gebrauchen, Gott will dich segnen. Und du bist bestimmt, einem Herrn zu dienen. Und wer ist dein Herr? Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Also das ist das, warum viele nicht bestimmt sind. Sie können sich nicht entscheiden. Jesus und Mammon. Jesus und Alltag. Also Familie oder sonst was. Wir müssen wählen. Wem wollt ihr dienen? Und Josua sagt, ich und mein Haus. Was die anderen, ich kann für andere nicht sprechen. Ich kann für andere nicht mitentscheiden. Ich kann über andere nicht bestimmen. Aber ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das war die Entscheidung der alte Josua. Und dann sagt die Leute, die sehen, was das bedeutet, Gott zu dienen und was nicht bedeutet, was man davon hat und was man nicht hat. Dann sagen sie, ja Josua, wir wollen auch dem Herrn dienen. Wenn du anfängst, Gott zu dienen, fangen deine Familienmitglieder Gott zu dienen, du und dein Haus, wir werden bekehren. Wenn der Vater ins Wasser geht und sich taufen lässt als Heide, der wird seine Familie kurz oder nach lang nachkommen. Oder am besten gleichzeitig. Ich habe eine Missionsgeschichte neulich gelesen, die hat mich so tief berührt. Da wird ein Mann getauft, sollte getauft werden, ist schon fertig für die Taufe, ist bereit, sich taufen zu lassen. Und dann sagt er, aber was, also ich komme in den Himmel, aber meine Frau, was ist mit meiner Frau? Die lässt sich nicht taufen. Dann sagt er, ich will auch nicht getauft werden, ich werde so lange jetzt beten, bis meine Frau sich bekehrt, bis meine Frau so weit ist, dass sie mit mir zusammen im Himmel sein kann. Ich möchte meine Frau nicht hier auf dieser Erde lassen, an anderen überlassen. Ich möchte meine Frau in den Himmel nehmen. Und hat er so weit, hat gesagt, ich bin bereit. Und als er bereit war und als er sagte, Frauchen, also ich möchte ohne dich nicht in den Himmel gehen. Bist du bereit? Und hat so lange geredet, dass sie bei der gleichen Taufe noch, wo es angesetzt war, sich taufen ließ. Und wir haben auch gehört hier bei dem Bruder José und so weiter, sein Zeugnis. Und jemand hat die Frage gestellt, ja, und wie war es bei dir? Dann, ja, zuerst mal, ich lasse mich taufen. Und dann sagt seine Frau, wir reden nicht darüber. Und bei der Taufe, als er getauft wurde, war seine Frau auch dabei. Wir reden nicht darüber. Weißt du, wenn du als Vorbild vorangehst für deine Herde, deinen Bezirk, deinen Kreis, deinen Kiez, dann kommen die alle mit. Die kommen alle mit. Paulus sagt einmal, und wir kommen noch auf diese Stelle weiter zu sprechen, ich war nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung. Ich war nicht ungehorsam. Hast du schon diese Vision für dein Leben? Paulus hat seinen Auftrag vom Himmel bekommen. Er ist vom Himmel her berufen worden. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er hat seine Dienstanweisungen vom Himmel bekommen. Alles, was er hatte, hat er vom Himmel. Und deine Berufung, deine Zielsetzung muss vom Thron Gottes, von oben, von der Zentrale kommen. Paulus hat ganz klare Anweisungen bekommen, wie er vorgehen soll. Gott hat ihm ständig offenbart, was er tun sollte. Einmal wehrt der Geist, ein andermal winkt der Geist, ein andermal ermutigt der Geist. Paulus, hab keine Angst, in dieser Stadt habe ich noch ein großes Volk. Und auch da innerlich vorbereitet, Paulus, hab keine Angst, Jerusalem, du wirst dort gefangen genommen, aber du kommst dorthin, wo du möchtest, nach Rom. Der Herr leitete ihn zum Ziel, Stück für Stück. Und um eine Berufung zu erreichen, ist wichtig, sich vom Herrn und von ihm und von seinem Geist allein leiten. Und das ist so wichtig, was Paulus schreibt im Römer 8 nachher. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Der Heilige Geist muss dich leiten, anleiten. Und der Herr sorgt, dass du an deine Bestimmung kommst, ob die Leute daran glauben oder nicht. Der Herr sorgt dafür. Der Herr sorgt dafür. Und Paulus musste nur eines, er gehorchte, wie ein Soldat. Er gehorchte den Befehlen, die er bekommen hat vom Herrn und hat sie ausgeführt. Ich war nicht ungehorsam, sagte er. Also ein Soldat, der Dienst verweigert, der Gefolgschaft verweigert, ist kein Soldat. Der wird sofort disqualifiziert. Und deshalb, so viele Christen sind disqualifiziert, weil sie nicht gehorchen. Und Gott will, dass wir ihm aufs Wort gehorchen. Ganz einfach aufs Wort. Das Erlebnis, das Paulus vor Damaskus hatte, das hat sein Denken und seine ganze Botschaft, sein ganzes Leben bestimmt. Dieses Erlebnis, ich war nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung. Sein Christuserlebnis war ein Teil seiner ganzen Botschaft. Leute konnten es ablesen, haben es gesehen. Hat nicht lange gewartet. Weißt du, viele Gotteskinder warten 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, bis sie soweit sind. Paulus hat gar nicht lange gewartet. Apostelgeschichte 9, 20 und 22. Da heißt es, und sogleich verkündigte er Jesus in den Synagogen. Und sogleich, sofort, bekehrt, erfüllt vom Heiligen Geist. Er wusste ja genug von Jesus. Du weißt auch genug von Jesus. Und sogleich, sofort verkündigte er, dass er der Sohn Gottes sei. Und alle, die es hörten, gerieten in große Aufregung und sagten, ist das nicht der Mann, der in Jerusalem alle vernichten wollte und die seinen Namen anrufen? Und sogleich, und Saulus trat aber umso kraftvoller auf und brachte die Juden in Damaskus in Verwirrung, weil er ihnen bewies, Jesus ist der Messias, sogleich. Ich habe in meinem Leben eine Entdeckung gemacht. Ich weiß, das Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Wenn Gott zu mir redet, ich habe es gelernt, und das ist für mich sowas Wichtiges, manchmal kann ich mittendrin unterbrechen, wenn es sein muss, sogleich zu reagieren. Also, was ich sage später, das wird nie kommen. Aber wenn der Herr zu mir redet, macht das, dann ist es für mich so wichtig, sofort zu tun, sofort aufzustehen, sofort hinzugehen und sofort zu reagieren. Und auf meine Reaktion kommt es an und Gott wartet. Gott sagt mir nicht im Voraus. Gott sagt immer im Augenblick. Heute, jetzt und hier. Und deshalb sogleich. Also wenn Gott zu dir redet, tu es sofort auf der Stelle. Spring auf und renn. Sogleich. Ich werde nie vergessen, ich sitze am Fernseher, Bruder Pfaff hat mir so Video gegeben, ich sitze da am Fernseher und ich habe unterm Fuß so ein Hornhaut gehabt und ich sitze da und sagt der Evangelist, Gott zeigt mir, vielleicht war es gestellt, mir spielt jetzt keine Rolle, was da war, auf jeden Fall der Evangelist sitzt da und setzt sich hin und sagt, und der Herr zeigt mir, nimm deinen Fuß, das Video war alt, aber trotzdem, aber nimm, Gott sagt mir, setz dich hin, zieh deinen Schuh aus und leg deine Hände auf deine Füße. Ich heile heute deine Füße. Ich dachte, gut, ich sitze vor dem Fernseher, bin ganz allein, niemand ist da, niemand schaut zu. Also was, wenn nichts passiert, ist auch nicht schlimm. Aber während er betet und sagt, im Namen Jesus sei geheilt, wo du jetzt auch gerade bist und zuschaust. Und du, ich habe meinen Augen nicht getraut. Ich habe sogleich reagiert, als der sagte, bitte zieh deinen Schuh aus. Und leg deine Hände auf deine Füße. Ich heile deine Füße. Stell dir mal vor, Monate später wäre vielleicht nicht geheilt, aber das Wort des Herrn ergeht. Das Wort des Herrn passiert. Und wenn Gott zu dir redet, mach das, tu das. Was du erkennst, denn du bekommst die Erleuchtung jetzt, heute und hier. Weißt du, wie bei einem Scheinwerfer. Du siehst nicht, was hinter der Kurve um die Ecke weiter, ein paar hundert Meter weiter ist. Du siehst nur so weit, wie der Scheinwerfer hinstrahlt. Und der Herr beleuchtet dir immer die Situation, was gerade jetzt dran ist. Und nur so kommst du ans Ziel Stück für Stück, sogleich. Und das ist typisch für die Urchristen gewesen. Das muss auch wieder für die Endzeitchristen genauso wichtig werden. Sogleich. So, 1. Johannes Kapitel 1, Vers 45. Philippus findet Jesus, trifft den Nathanael und er sagt, sogleich. Wir haben den gefunden, worüber Moses im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben. Sogleich. Er findet Jesus, findet seinen Freund Nathanael und sagt, wir haben den gefunden. Sogleich. Gar nicht lange gewartet. Rumgefummelt und rumgetan. Oder die Samariterin, Johannes 4, Vers 28 und 29. Bist du schon in deiner Bestimmung? Dort am Brunnen, diese Samariterin. Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, eilte in die Ortschaft und sagte zu den Leuten, kommt her, seht, das ist der Mann, der mir alles gesagt hat. Vielleicht ist das der Messias. Also sie ist sogleich, sie lässt sogar ihren Krug, ihre Arbeitsstelle. Und auch die Fischersleute, die Jünger, die der Herr berufen hat. Der Herr steht da und sagt, komm, folge mir nach. Wer will mir nachfolgen hier von euch? Und sogleich verließen sie ihre Netze. Dieses spontan, sogleich. Nicht lang gewartet. Was sagt mein Vater? Und so weiter. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du komm und folge mir nach. Lebst du schon in dieser Bestimmung? Petrus wäre nie Petrus geworden, wenn er nicht sogleich sofort auf der Stelle reagiert hätte. Der Heiland geht weiter. Und wie oft muss der Herr Jesus an dir heute noch vorbeigehen und dir was erzählen? Und wie viele verpasste Gelegenheiten hast du schon in deinem Leben? Ist also erstaunlich, wie schnell die Leute damals zu ihrer Bestimmung kamen. Paulus, dieser strenge, enge, ehemalige Pharisäer, geht zu den Heiden, muss es vorstellen, sogleich. Er geht zu den Heiden. Das ist ein Wahnsinn, Bruder. Versteht ihr, Pharisäer will mit Heiden gottlos nichts zu tun und dankt Gott sogar dreimal am Tag, dass er kein Heide ist und keine Frau ist und so weiter. Und der geht zu den Heiden und der bekehrt Frauen. Der tut genau das, was er vorher gehasst hat. Du siehst also, das ist diese Reaktion, wenn der Herr einen begegnet. Du hast plötzlich eine ganz andere Bestimmung, eine ganz andere Ausrichtung. Der schwärmt von Jesus, predigt Jesus, den er vorher bekämpfte, wirbt für den Messias. Dieser gesetzestreue, stolze Pharisäer, der legt sogar die ganzen jüdischen Vorurteile ab, die ganzen Vorzüge seines Volkes und sagt, ich achte alles für Kot, auf dass ich Christus gewinne. Das ist Wahnsinn, verrückt. Wie kann das einer tun? Nur wenn Jesus einem begegnet ist, und zwar vom Himmel her, nicht von der Erde. Der irdische Jesus konnte Paulus nicht überzeugen, aber der himmlische, der hat ihn überwältigt, der hat ihn ergriffen, der hat ihn erfasst und ihn erfüllt. Nur die Gottestat von Damaskus erklärt die Missionsarbeit des Paulus. Und Paulus ist nicht aus Mitleid zu den armen Heiden gegangen als Missionar. Nein, weil er war gehorsam. Ich war nicht ungehorsam dieser himmlischen Erscheinung. Du kommst in deiner Bestimmung, wenn du anfängst, konsequent Gott zu gehorchen. In 1. Korinther 9, Vers 16 sagt unser Bruder, wenn ich nämlich das Evangelium verkünde, kann ich mich deswegen nicht rühmen. Denn ein Zwang, ein Befehl oder eine Bestimmung liegt auf mir und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Wehe mir. Wehe mir, wenn ich meine Bestimmung nicht erfülle. Wehe mir, wenn ich nicht den von Gott mir gezeichneten Weg gehe, den Plan Gottes, den ich vor mir habe. Wenn ich das nicht tue, was ich tun sollte, wehe mir. Ich sage nicht wehe dir, aber wehe mir. Das ist, was Paulus sagt. Paulus betont, dass sein Dienst ein Gehorsamsweg ist. Als er dann vor König Agrippa steht, Apostelgeschichte 26, Vers 19. Daher, lieber König Agrippa oder verehrter König Agrippa, habe ich mich der himmlischen Erscheinung nicht widersetzt. Ihr habt mich nicht widersetzt. Ihr hättet sie widersetzen können, nein sagen können. Herr, ich möchte lieber da in irgendwo ein Chalet wohnen am Stadtrand oder in Tarsus meinen Abend zubringen. Paulus hat sich seiner Bestimmung nicht widersetzt. Wie ist es mit dir, mit mir? Widersetzen wir uns der unsere Berufung, du weißt ganz genau, ich sollte einen Hauskreis leiten, ich sollte eine Gebetszelle leiten, ich sollte vielleicht dort und dort hingehen und das tun, oder ich sollte das und das geben, ich sollte das und das schaffen. Und du widersetzt dich. Ich weiß, wie schwer, du wirst dann trauriger und trauriger von Tag zu Tag. Ich weiß, wovon ich spreche. Drehst dich von einer Seite zur anderen, dein Bluthochdruck steigt, bis geht nicht mehr. Kriegst einen roten Kopf. Was weiß ich, du verfärbst dich. Die Voraussetzung zur Verwirklichung unserer Bestimmung oder damals seiner Bestimmung war der Gehorsam. Er hat seiner Bestimmung sofort Gott zugestimmt. Ich bin einverstanden, Herr, ich gehe zu den Heiden. Wie liegen die nicht? Ich habe lange Zeit gebetet, dass die keine Seele haben und so weiter. Aber ich gehe trotzdem zu diesen Hunden, zu diesen Aussätzigen. Und ich bringe ihnen das Evangelium und ich bin gehorsam. Er gab Gott Recht. Und so viel Gehorsam du gegen Gott hast und vorhanden ist, so viel Kraft hast du. Gehorsam. Gott sagt, ich will dein Opfer nicht. Ich will Gehorsam. Gehorsam ist besser dein Opfer. So viel, wie du Gott gehorchst, so viel Glauben hast du. Gehorsam ist dein Verstärker. Glaubensverstärker, Geistesverstärker. Das kommt so, das bringst du richtig durch. So viel Gehorsam du hast, so viel Heiligen Geist hast. In der Bibel heißt es, die ihm gehorchten, denen gab er den Heiligen Geist. Und je mehr du Gott gehorchst, desto mehr kriegst du vom Heiligen Geist, von der Gnade Gottes. Gott gibt seinen Geist denen, die ihm gehorchen. Gott führt dir, die ihm gehorchen. Gott kann keinen störrischen Esel führen. Aber so einen gehorsamen, geschmeidigen, stillen Esel, den kann er führen und leiten. Gehorsam ist ausschlaggebend. Je mehr du Gott gehorchst, desto mehr Offenbarungen bekommst du. Desto mehr setzt du dich ein. Und desto mehr bekommst du zu tun. Weißt du, einer, der so viel macht schon und gehorsam ist, dem sagt, können Sie nicht das machen und können Sie nicht das machen. So, der wird angestellt und gefordert und bis er vielleicht überfordert wird. Und da muss er auch wieder wissen, das ist meine Grenze. Hier darf ich nicht mehr weitergehen. Aber der Gehorsame kriegt mehr zu tun, als er will oder kann. Der Gehorsame, dem öffnen sich die Türen, dem Gehorsamen. Und der Gehorsam beginnt in kleinen Dingen. Paulus sagt, ich war nicht ungehorsam, in kleinen Dingen. Da in Damaskus, wo er war, an Ort und Stelle, da wo er war, nicht wo er nicht war, da wo er war, begann er das Zeugnis abzulegen. Ein Leuchtturm leuchtet immer in seiner Umgebung am hellsten. Ein Leuchtturm leuchtet in seiner Umgebung erst am hellsten. Also da, wo du stehst, in deinen vier Wänden, am Telefon, alles, was du hast. Gott gebraucht nicht Dinge, die du nicht hast. Er gebraucht nur Dinge, die du hast. Was hast du in deiner Hand? Ein Stab, Moses, ein Stecken. Gut, mit diesem Stecken werden wir arbeiten. Gideon, was hast du da? Nur noch leere Krüge? Ich will das gebrauchen. Witwe in Sarepta, was hast du? Nur ein bisschen Öl? Genau das bisschen will ich gebrauchen. Das, was du hast, will Gott gebrauchen. Nicht, was du nicht hast und was du nicht kannst. Das, was du kannst, da fang jetzt an. Unser Auftrag ist nur zu gehorchen. Und dann entwickelt Gott uns weiter. Und wo Jesus Glaubensgehorsam findet, da offenbart er seine Herrlichkeit. Wer Gott gehorcht, wird immer leistungsfähiger. Kriegt immer mehr zu tun. Trotz der körperlichen Schwäche, trotz der Gebrechlichkeit, trotz den Hindernissen und Schwierigkeiten, Stürmen und Kämpfen, trotz den Widersprüchen. Wer Gott gehorcht, der wird leistungsfähig. Trotz den Komplexen, die man hat. Ich kann nicht. Gibt ihr den Armen zu essen? Oder hier, dem Volk. Ja, Herr, aber wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Genug. Gott kann Wunder wirken, wenn wir anfangen zu gehorchen. Und das, diese 5 Brote und die 2 Fische dem Heiland zur Verfügung stellen. Gott kann das Wenige, den Mangel vermehren, wenn wir anfangen zu gehorchen. Wer Gott gehorcht, dem gehen Türen auf. Der kriegt die nötige Weisheit, die benötigt wird. Weißt du, ich glaube, du glaubst gar nicht, wie schnell ich Deutsch gelernt habe. Und wie ich mich da entwickelt habe mit Bibelwissen und so weiter, als ich anfing, in kleinen Stücken Gott zu dienen. Je mehr ich den alten Menschen überwunden habe, desto mehr habe ich mich entwickelt. Und der alte Mensch muss überwunden werden. Dein Ego, dein Stolz, deine Arroganz, was denken die anderen? Und je mehr du verachtet wirst, desto gesegneter wirst du. Je mehr Verachtung du bekommst. Und weißt du, ich habe seitlang was anderes gewollt. Mit ganz anderen Ideen bin ich nach Deutschland gekommen. Und so weiter. Und dann bin ich Christ geworden. Und da habe ich gedacht, guck mal, meine Kollegen, ich bin so ein Feigling. Auf dem Stachus kannst du stehen. Aber was ist mit deinen Kollegen? Damals habe ich bei MAN gearbeitet in Augsburg. 10.000 Mitarbeiter. Und so weiter. Weißt du, wenn in einer Firma ein Kommunist ist, hat man sofort gewusst, da ist ein Kommunist da. Der agiert und handelt und so weiter. Aber 1.000 Christen wirst du nicht finden. Und habe ich auch nicht gefunden. Ich war Christ, aber so ein stiller, weißt du, so braver, so lieben Heilandschrist. Und es gibt so viele lieben Heilandschristen in dieser Welt, die ihr Licht nicht leuchten lassen und ihr Salzkraft nicht zur Geltung bringen. Und ich habe gesagt, lieber Heiland, guck mal, auf dem Stachus kann der Matutis stehen. Aber hier in Augsburg, da wo er wohnt, ich sage, der größte Feigling. Und dann habe ich etwas gemacht in meinem Leben, auch ich war im Beruf mit beiden Beinen, habe Kollegen gehabt, Freunde gehabt, alles Mögliche. Und dann habe ich gesagt, das, was ich auf dem Stachus tue, das werde ich hier bei MAN auch machen. Habe Urlaub genommen und als meine Schicht rauskam, habe ich mich am Tor hingestellt mit einem Transparent wieder und Reklame für meinen Heiland gemacht, Propaganda für Jesus gemacht. Da kamen meine Kollegen, die haben weggeguckt und am nächsten Tag im Geschäft Firmengespräch. Und als Resultat von dem, ich habe kurze Zeit drauf, einen Bibelkreis bekommen bei der Firma. Also Leute, wir haben zusammen in der Mittagspause schnell einen Psalm gelesen, ein Gebet gesprochen und das ist ein Christ. Zu dem, wenn du Probleme hast, kannst du hingehen. Ja, plötzlich war eine Anlaufstelle für viele meiner Kollegen. Ja, ich bin auch Christ. Ich habe gesagt, ja, aber wo warst du die ganze Zeit? Ich bin auch Christ. Leute, ich will euch Mut machen. Plötzlich kommen die 7.000, die ihre Knie nicht gebeugt haben, wenn einer den Mut hat, wieder aufzustehen. Und in unserer Gesellschaft müssen Leute wieder aufstehen und Farbe bekennen. Die Kommunisten und die Faschisten und die Nationalsozialisten und Nazis und so weiter, die werden bekannt. Die sind bekannt wie bunte Hunde. Aber wo sind die Christen? Wo sind die Christen? Die stellen ihr Licht hinterm Scheffel, sind brav, und die gehen in die Kirche sonntags und beten und zahlen ihren Zehnten treu und brav. Aber der Herr sagt, lasst euer Licht leuchten, lasst euch die guten Taten sehen und die Menschen werden mich preisen. Und das, du kannst Gottes Lob vermehren. Komm in deine Bestimmung hinein. Gott will dich heute weiterführen, als du bist. Und Gott ist es, der dich profiliert. Weißt du, plötzlich, das ist so merkwürdig. Gott sagt, Johannes, das, dort kannst du das. Weißt du, der Herr lässt dich zuerst mal in der Ferne irgendwo was lernen. So Fernunterricht. Aber dann bringt er dich und sagt, und wie ist es daheim? Wie ist es zu Hause? Gott will dich zur Reife und zu deiner Bestimmung bringen. Gehorchen musst du natürlich selbst und mitgehen musst du selbst und tun musst du es auch selbst. Das macht nicht der Heiland für dich, das musst du. Wann erreichst du deine Bestimmung? Wann entwickelst du dich zu dem, wozu du berufen und erwählt worden bist? Gott will aus dir etwas ganz was anderes machen, als du heute noch bist. Total was anderes. Er will, dass von deinem Leibe Ströme lebendigen Wassers fließen. Er will nicht nur deine Bedürfnisse stillen und deine Ängste wegnehmen und dich nur ein bisschen segnen und dich mit Segen berieseln lassen. Ströme des Segens sollen von deinem Leibe fließen. Du sollst eine Quelle des Segens sein. Ein Springbrunnen des lebendigen Gottes. Du sollst so eine sprudelnde Quelle sein, wo die Leute sehen, hier, guck mal, hier kannst du Wasser schöpfen. Dein frommes Bettlerleben muss ein Ende haben, Bruder, Schwester. Immer Heiland, ich brauche wieder 10 Euro, ich brauche wieder 100 Euro, ich brauche wieder 1000 Euro. Weißt du, du sollst gesegnet sein auf der ganzen Linie, endlos. Du bist wiedergeboren von deinem Bettler-Dasein zu einem neuen Leben, aus der Fülle Gottes herauszuleben. Deine Bestimmung, und jetzt pass auf, was Gott mir noch gezeigt hat, deine Bestimmung ist, ein Geber zu werden, nicht nur ein Nehmer. Ein Geber, dass du gibst. Weißt du, Gott segnet dich. Gott will deine 100 Euro, 1000 Euro, was weiß ich, wie viel Euro. Er will segnen, damit du weitergeben kannst, damit du Überfluss hast. Segen ist nur, was zu viel ist. Ich bin erst gesegnet, was ich zu viel habe, was über 100% rausgeht. Da bin ich gesegnet. Aber das andere ist nur so Selbsterhaltung, zum Überleben. Gott will also, dass du überläufst. Ströme lebendigen Wassers werden von diesem Leibe, von diesem Menschen fließen. Du sollst ein Helfer sein, so damit du auch den Hilfsbedürftigen helfen kannst. Und da gibt's eine ganze Menge. Aber zuerst muss dir geholfen werden. Du sollst ein Heiler werden. Weißt du, du sollst die Gesundheit auftanken heute Morgen. Und dann, dass du andere stärken, andere, die dahin siechen, andere aufrichtest, andere, die dahin vegetieren. Kopf hoch! Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, das geben wir dir. Steh auf im Namen Jesu. Du sollst Menschen erquicken. Das ist deine Bestimmung. Du musst ein Befreier werden. Und nicht nur immer, wo ist die Befreiungsmission? Und immer Befreiung suchen. Du musst endlich mal den Teufel zum Kuckuck jagen, den rausschmeißen und frei sein und dann fängst an, für Gott zu dienen. Und wenn, je mehr du für Gott dienst und für Gott da bist, desto weniger hast du vom Teufel was. Und der Teufel kann dich nicht belasten und nicht angreifen. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch und er flieht, der andere. Du musst ein Wegweiser werden für andere und nicht nur immer ein ewiger Sucher. Du musst von der Versorgung weg zum Versorger werden. Jesus sagt, gebt ihr, aber Herr, gebt ihr ihnen zu essen. Weißt du, du musst endlich mal aus deiner geistlichen, religiösen Intensivstation weg, vom Tropf weg, aus dem Krankenhaus raus, aus dem Gefängnis raus, aus dem Siechhaus raus, von dieser ganzen künstlichen Ernährung, hinaus auf dem Acker, hinaus aufs Schlachtfeld. Das ist unsere Bestimmung. Gott zu dienen. Du musst endlich mal von deiner schönen, braven Herde weg. David, du hast eine Berufung. Aber weißt du, du kannst schon in kleinen Dingen den Bären da erledigen und den Löwen da, mit dem Löwen wirst du fertig. Aber das ist nicht deine Berufung. Deine Berufung hat viel, du bist gesalbt als König. Und noch mehr. Als göttlicher König. David, denk an deine Berufung. Und David, er hütet schön brav seine Schafe. Und die Brüder sind an der Front. Die kämpfen, aber die kommen nicht vorwärts. Und die kommen nicht vorwärts, weil der Gesalbte fehlt. Weil der Gesalbte nicht an der Bestimmung, an dem bestimmten Ort ist, wo der sein soll. Der Gesalbte ist bei den Schafen. Der ist am falschen Platz. So viele Gotteskinder sind am falschen Platz. Sie sind nicht bei ihrer Berufung und ihrer Bestimmung. Die hüten die Schafe. Die passen da auf, dass keiner davonläuft. Die passen da auf, dass da kein Löwe und kein Bär kommt. Aber Gott will was anderes. Gott hat dir gezeigt, wie man mit Bären kämpft und mit Löwen kämpft, damit du endlich mal lernst, mit dem Goliath aufzunehmen. Und dann kommt dieser liebe David, seine Brüder sind böse. Und ich sag dir, wenn du anfängst, deine Berufung, deine Bestimmung auszuleben, deine Brüder sind alle böse. Ja, David, was suchst du hier? Du bist nur neugierig, du willst sehen, wie Krieg aussieht. Du hast noch nie einen Krieg gesehen. Und dann kommt er. Und dann, als er da sich so unterhält und diskutiert, dann kommt der Goliath. Wer ist dieser Unbeschnittene da drüben? Ja, das ist unser Feind. Schon 40 Tage quält er uns. Der Gesalbte hat 40 Tage gefehlt. Der, der von Gott erwählt, bestimmt gesalbt war, der hat gefehlt. Und aus der kommt, wer ist das? Und sogar der eigene König, der verkriecht sich und hinter seiner Wagenburg. Und dann kommt der Gesalbte und sagt, du, ich nehme mit dem auf. Ich riskiere, ich wag's. Und nein, das kannst du nicht. Weißt du, die Leute, wenn Gott einen bestimmt, die Leute sagen immer, das kannst du nicht. Du hast noch keine Ausbildung, du hast noch kein Geld, du hast noch keine Berufung, du hast keine Lobby, du hast nichts. Keine Gemeinde, niemand steht hinter dir, aber du hast eine Bestimmung. Weißt du, du kannst dir nichts kaufen, wenn alle hinter dir stehen, aber wenn du eine Bestimmung hast, hast du alles. Und dann kommt dieser David, sagt, ich gehe. Ich nehme diese kleine Schleuder. Das kann ich, ich bin ein Scharfschütze. Das war so dieses Hobby, was er da die ganze Zeit da auf der Weide gemacht hat. Nimm sein Steinchen, 5 glatte Steine und dann geh. Bist du wahnsinnig? Ich kann mir vorstellen, was dann die ganzen Geschwister gesagt haben. Der ist wahnsinnig, der blamiert uns alle. Aber ich sag dir, wenn du im Namen Gottes gehst, wenn Gott mit dir ist und in deiner Bestimmung bist, in deiner Salbung bist, du wirst niemand blamieren. Niemand wird zu Schanden werden. Im Gegenteil. Und dann gehst du auf diesen Riesen zu. Was willst du mit mir? Im Namen Gottes. Halleluja. Und dann lässt er den Stein fliegen und der Riese liegt. Und dann Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und die jagen sofort die Philister. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Weißt du, dann ist das Halleluja groß, aber zuerst, verstehst du, was alles zuerst war? Das kannst du nicht, das geht nicht und so weiter. Nachher sind sie alle begeistert. Saul hat 1000 und David hat 10.000 geschlagen. Das ist zu einem Schlag, zu einem Hit geworden. Verstehst du, du siehst also, aber zuerst einmal, du musst in deine Bestimmung hineinkommen. Und David war immer noch nicht in seiner Bestimmung. Dann kamen erst recht die großen Feinde. Jetzt war Eifersucht und Neid da. Wenn du in deine Bestimmung hineinkommst, lieber Bruder und Schwester, gibt's Eifersucht und Neid. Dann sind die Geschwister neidisch. Also, nein, da ist der König neidisch, da ist der Pastor neidisch, da ist die ganze Gemeinde neidisch, da sind sie alle neidisch, weil Gott dich gesegnet hat. Weil Gott dich gesegnet hat. Und dann musst du in die Wüste. Weil Gott dich gesegnet hat, weil Gott mit dir ist, weil Gott die Salbung geschenkt hat. Dann musst du dich verstecken in der Höhle und du musst dich bewähren. Weißt du, aber Gott hat dich genommen. Gott hat den jungen David genommen, der nichts war. Und hat eine Bestimmung in seinem Leben. Also du musst endlich von dieser Herde, von diesen ganzen Schafen weg, von dieser Intensivstation und von diesem ganzen Tropf weg. Du musst hin, dort, wo Gott dich haben will. Und nicht in deinem eigenen Saft schworen. Dein Leben ist für was ganz anderes bestimmt. Und frag Gott und bete Gott und ringe Gott und sage, Herr, was ist es? Du sollst aufhören, dich mit dem Teufel zu beschäftigen. Beschäftige endlich mal mit Gott und dann hast du den Teufel unter deine Füße. Mach Gott zur Nummer 1 in deinem Leben und dann bist du Nummer 1. Dein Leben braucht eine andere Substanz. Komm von dir weg und werde von Gott erfüllt. Dein Leben braucht eine andere Substanz. Schau nicht so viel auf dich selbst. Ich bin nur eine Frau, bin nur ein Mann, bin nur ein Kind, bin ein alter Mann, was weiß ich, was ich alles bin. Kann alles sein. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Da drüben in der Kirche noch, da predige ich. Und ich sage, ich bin noch genauso stark wie bei Kaleb und Josef habe ich gepredigt. Und da wurde das, was der Kaleb sagt, ich bin noch genauso stark wie früher. Ich bin 80 Jahre und ich schaffe es, gib mir dieses Gebirge. Bin fertig. Da kommt jemand, wo ab und zu mal in den Gottesdienst kommt, eine Frau zu meiner Frau und sagt, das wusste ich, dass ihr Mann 80 Jahre ist und sie so gut gehalten hat. Weißt du, du darfst nicht alles wortwörtlich jetzt nehmen, ich bin 80 Jahre, bin noch nicht. Komm in deine Bestimmung. Schau nicht so viel auf dich selber, was du nicht kannst und kannst. Wo du herkommst, was mit dir alles passiert ist. Und Paulus sagt, guck mal, ich war ein Mörder. An meinen Händen klebt Blut. Ich kann Gott nicht dienen. Das ist dummes Geschwätz vom Teufel. Wenn auch selbst an deinen Händen heute Morgen Blut klebt, das Blut des Lammes reinigt uns und macht alles rein. Auch wenn du Menschen auf deinem Gewissen hast, was weiß ich alles. Weißt du, ich kann Gott nicht dienen. Ich kenne Leute, die aus dem Krieg zurückkamen. Ich habe Leute erschossen, kann Gott nicht dienen. Und so weiter. Du kannst Gott dienen, wenn du willst. Denn bei ihm ist viel Vergebung. Bei ihm ist viel Vergebung. Und wem der Herr die Sünden vergeben hat, da hat keiner ein Recht, ihn anzuklagen. Und wenn du nicht in deine Bestimmung kommst, holt dich der Teufel. Und bei diesem Bruder, an dem ich ganz besonders denke, es war ein Scharfschütze, der sagt, ich kann Gott nicht dienen. Und da hat an einem einzigen Tag 200 Leute erschossen. Russen. So, da war Scharfschütze und die hat einfach Spaß gehabt, wenn die dem Graben sprangen, zu erschießen. Er hat gesagt, Bruder, vergiss es. Der Herr hat, vergib dir diese Sünde. Und er war hochintelligent, er konnte den Faust auswendig und war ein Lektor. Aber ich kann es nicht. Ich weiß nur, bei mir, ich habe so viel Schuld. Der Herr vergibt dir die Schuld und du musst die Vergebung annehmen, die der Herr dir zuspricht. Wem die Sünde vergeben ist, wenn selbst wenn die Sünde Schuld, dein Schuldenberg blutrot ist, bei ihm ist Vergebung, es macht schneeweiß dein Leben. Aber da konnte diese Vergebung nicht annehmen. Und weißt du, womit man sündigt und womit man die Vergebung nicht annehmen kann, damit stirbt man auch. Und was macht er? Der geht in den Wald und erschießt sich, weil er nicht die Vergebung angenommen hat. Leute, es ist so wichtig, Vergebung anzunehmen. Und Paulus war auch so ein Verbrecher. Und Gott hat aus diesem Verbrecher einen Heiligen gemacht. Und Gott will aus Sünder Heilige machen, Werkzeuge machen. Aber der Mann hat das Zeug gehabt zur Bibelstunde, zum Predigen. Nein, ich darf nicht, weil irgendein dummer Prediger oder dummer Evangelist gesagt hat, weißt du, du kannst nicht, an deinen Händen klebt Blut. So wie hat er die Stelle genommen, auch wie David an seinen Händen klebte Blut und durfte das Haus Gottes nicht bauen. Weißt du, wenn Gott einem vergeben hat und wir sind in der Gnade im Neuen Testament, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Und wem ich vergeben habe, habe ich vergeben, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Aber wenn du nicht aufpasst, kommst nicht in deine Bestimmung hinein. Wach auf und schau auf Christus, den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Dein Leben braucht eine andere Substanz, Christussubstanz. Jesus muss dein Hauptbestandteil werden in deinem Leben. Dein Leben braucht Gehalt und Masse. Er ist es, von ihm kommt alles. Halleluja. Wenn Jesus die Hauptsache für dich in deinem Leben geworden ist, dann ist er dein Leitmotiv, dein Hauptgedanke, da beschäftigst du dich mit ihm und nicht mehr mit deinen Sünden, deiner Vergangenheit, deinem alten Leben, dem ganzen Schlendrieren, was du früher alles warst. Du gehst auf eine Bestimmung zu, auf ein Ziel. Du erfüllst deine Sendung, deine Mission, den Zweck deines Lebens. Nur wenn du in deiner Bestimmung bist, bist du gesegnet. Bist gut versorgt und es geht gut mit deinem Leben. Nur wenn du in deiner Bestimmung bist. Und deshalb, ich fordere dich auf im Namen Gottes, im Namen Jesu, finde deine Bestimmung. Da will Gott mich haben. Das will Gott mit mir machen. Das hat er mit mir vor. Und ich habe eine Bestimmung. Und es kann sein, dass du heute Morgen aufspringst und kannst sagen, ich gehe nach Afrika. Es kann passieren. Du hast eine Berufung vielleicht dafür und du betest schon für Afrika und so weiter. Und plötzlich wirkt der Heilige Geist, dass du sagst, ich nehme das nächste Ticket, das nächste Flugzeug und ich fliege hin und du weißt nicht wohin und weißt nicht wie. Wenn Gott einen beruft, dann passieren die merkwürdigsten Dinge. Dann kommst du gar nicht vom Fleck weg. Da hält dich alles zurück. Aber wenn Gott dich will, du wirst hinkommen. Hudson Taylor, habe ich heute Morgen noch die Geschichte gelesen. Da ist er auf dem Weg gewesen da nach China und plötzlich ist eine Flaute. Da ist kein Wind und wir treiben, schreibt er, auf die Strömung und wir kommen zu diesen Kannibalen, die freuen sich schon, jetzt kommt ein Schiff geladen. Nein. Und der Kapitän sagt, Leute, macht was, aber wir können es nicht. Und dann sagt Hudson Taylor, wir sind vier Christen hier an Bord. Wir gehen jetzt alle, wir vier Brüder, wir gehen alles in eine Kajüte unten, wir beten. Die haben gebetet und Hudson Taylor hat, nachdem er gebetet hatte, hat er Frieden bekommen. Dann geht er rauf und sagt, Kapitän, ich habe von Gott den Auftrag, lasst uns die Segel aufziehen. Der Kapitän sagt, du bist wahnsinnig, es ist kein Wind, weit und breit und wir treiben mit der Strömung. Sagt er, doch, ich habe gebetet und Gott hat gesagt, lass die Segel aufziehen. Und die ziehen die Segel, während sie die Segel hochziehen, kommt eine Brise und treibt sie und die Strömung nimmt sie weg von diesen Menschenfressern. Die Strömung. Weißt du, wir müssen uns nicht aufgeben. Die meisten geben sich viel zu früh auf, also wir müssen uns treiben lassen. Nein, du musst dich nicht treiben, du hast eine Bestimmung, du willst nach China. Und schau diese ganzen Heiligen, ich könnte jetzt eine Missionsstunde halten, das mache ich vielleicht mal gelegentlich, alle Leute, die Gott dienen wollten, Hudson Taylor, William Carey oder all diese großen Männer, die wurden, bevor sie überhaupt das Land erreichten, wurden sogar aus ihrer eigenen Missionsgesellschaft ausgeschlossen, weil sie merkwürdige Wege gegangen sind. Das konnten sie nicht, das war nicht gedeckt. Georg Müller, Spörtchen, draußen liegen einige gute Bücher, lies mal diese Bücher und das stärkt dich. Gott, du hast einen Plan für mein Leben. Und immer wenn die Menschen dich aufgeben, beginnt der Plan Gottes zu greifen. Der Plan Gottes. So, bist du in deiner Bestimmung? Elia, ganz schnell. Gott sagt zu ihm, geh und verbirg dich am Bach. Und da selbst habe ich den Raben geboten, dich zu versorgen. Und dann sagt er ein paar Monate später, sagt der Herr, geh zu der Witwe. Und genau da will ich dich versorgen. Weil wenn du Gott gehorchst und das tust, auch wenn es gegen deinen Verstand, gegen dein Gefühl, gegen deine Logik, gegen deine Religiosität, gegen deine Tradition geht, geh zu der Witwe Und ich will dich da selbst versorgen. Weißt du, eigentlich sollte, und das ist Sünde, was der Elia tat. Es ist Sünde. Man geht nicht zu einer Witwe und frisst das Haus oder die Witwe arm. Man, als Mann, sogar als Rabbi, musste die Witwe versorgen. Und Prophet hat recht. Aber was macht er? Er geht hin und frisst die Frau arm. Und sagt, das kann ich doch nicht. Ich kann doch nicht zu einer Witwe gehen und die Witwe noch arm fressen. Die hat ja selber nicht und die soll mich versorgen. Aber Gott sagt, das selbst habe ich der Witwe gesagt, die soll dich versorgen. Und du musst tun und manche Tabus sogar brechen, wenn du Gott dienen möchtest. Nur so kommst du in deine Bestimmung. Oder verbirg dich am Bach und dann sich von Raben zu versorgen. Weißt du, was für Schnitzel die Raben essen? Aasgeier sind das gewesen. Guten Appetit. Aber ich habe das selbst geboten, dich von den Raben zu versorgen. Weißt du, was der Elia musste, bevor Gott ihn gebrauchte? Sterben. Dein Stolz muss sterben, damit du Gott dienen kannst. Deine Vorstellungen, deine Heiligkeit, deine Selbstgerechtigkeit, die muss sterben, damit du Gott dienen kannst. Elia muss deinen Stolz aufgeben und sich von Gottes leiten, denn er weiß nur das selbst, woanders werde ich verhungern. Woanders erwischt mich der Ahab. Woanders komme ich nicht durch, woanders werde ich nicht überleben. Aber das selbst. Du musst mit denen zusammenarbeiten, die Gott dir bestimmt hat. Dich dem und denen anvertrauen, die Gott dir gezeigt hat. Du musst die loslassen, die Gott dir gezeigt hat. Du musst dem dienen und auf diese Art dienen, wie Gott dir gezeigt hat. Und das ist so wichtig. Lass dir von Gott zeigen, was ist die Art und die Weise, wie du mich gebrauchen kannst, lebendiger Gott. Deine Bestimmung ist wichtig, am Bach oder bei der Witwe zu sein. Dort sucht dich niemand. Niemand kommt auf die Idee, dass du so dumm bist und zu der Witwe rennst. Das tut mein Jude nicht. Bei den Widersacher, verstehst du, dass du dort im fremden Lager bist, woanders und so weiter. Da sucht dich niemand. Wir müssen Gottes Werke tun, damit er perfekt in unserem Leben werden kann. Und er gibt uns die Anweisungen, die Befehle. Wir müssen an Orten sein, die Gott für uns ausgesucht hat. Am Bach Krit, nicht irgendwo da in einer Oase. Nein, am Bach Krit, da selbst. Bei der Witwe, dort. Oder du willst Heilung. Und weißt du, viele Leute werden nicht gesund, die können 100 Jahre beten. Naaman, ich denke hier noch an Naaman. Wenn er nicht dem Wort Gottes gehorcht hätte, was der Prophet sagt, geh und tauf dich 7-mal im Jordan. Weißt du, und du rebellierst und dich widersetzt und nicht das tust, was Gott dir sagt. Tauf dich im Jordan 7-mal, nicht nur 1-mal, 2-mal, 3-mal, 7-mal. Wenn er seinen Dickkopf durchgesetzt hätte, wäre er immer noch aussätzig. Wäre nie was passiert in seinem Leben. Er wäre als Aussätziger nach Hause gekommen und er hätte nie das Wunder erlebt. Aber er ließ sich überreden. Und als er sich taufen ließ, du weißt, was passiert. Hast du schon deine Bestimmung erreicht, was das prophetische Wort dir gesagt hat? Dieses Rema-Wort, von Gott inspirierte Wort. Weißt du nicht, was ein Prophet sagte? Weißt du, die Weissagung, die du brauchst, ist nicht, dass ein Prophet jetzt kommt und sagt, Schwester, Bruder, so spricht der Herr, mach das und das. Nein, das ist nur die Bestätigung, was er sagt. Du hast das Wort Gottes in dir. Du weißt die Antwort Gottes in dir. Du weißt, was Gott mit dir vorhat. Und das andere, wenn ich komme oder jemand anders kommt, das ist nur eine Bestätigung. Oder, ja, dass du prüfen kannst, ja, das hat Gott wirklich gesagt, das stimmt so. Und so weiter. Und deshalb, du musst das Wort wissen, dieses Rema-Wort. Das selbst habe ich dir den Raben geboten, dich zu versorgen. Und das alles andere ist nur Schlagsahne. So Sahnehäubchen. Und so weiter. Gott muss es dir gesagt haben, tauf dich 7-mal im Jordan. Und dann alles andere ist nicht mehr diskutabel. Hast du dich schon überwunden, Gottes Weg zu gehen? Der erste Schritt ist der wichtigste Schritt im Leben. Egal, ob du zum Briefkasten um die Ecke gehst oder nach China. Der erste Schritt ist der wichtigste Schritt, um deinen Platz im Reich Gottes zu finden, den Willen Gottes zu tun. Der erste Schritt. Und ich frage mich heute Morgen, was wird bei dir, was ist bei uns der erste Schritt? Zuerst einmal den Stolz zu überwinden. Sich vor Gott demütigen. Den Isaak zu opfern. Aber bevor du den Isaak opferst, musst du erstmal den Ismael losschicken. Weißt du, wir würden vielleicht den Isaak opfern, aber zuerst will Gott, und das ist genauso schmerzlich für Vater Abraham gewesen, den Ismael zu opfern, wie den Isaak zu opfern. War auch sein Sohn, war auch sein Fleisch und Blut. Bist du bereit, das zu tun, deinen Ismael fortzuschicken? Oder aus Ur in Chaldea auszugehen, dich am Bach Krit zu verstecken? zu der Witwe zu gehen? Bist du bereit, dich im Jordan taufen zu lassen? Wir müssen immer auf die Zeit Gottes achten, was Gott sagt, dieses Kairos, dieses göttliche Zeit. Und bleib so lang am Bach, bis ich dir's wieder sag, dass du weitergehst. Weißt du, kannst nicht sagen, jetzt hat Gott mir geboten, das ist der Platz, hier bleibe ich in alle Ewigkeit. Nein, nach 18 Monaten geht's weiter. Und Gott führt uns von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erfahrung zu Erfahrung, von Salbung zu Salbung, vom Sieg zu Sieg. Von wir wachsen und wir reifen. Das ist, wie man in seine Bestimmung hineinkommt. Bevor du auf dem Karmel stehst und sagst, so spricht der Herr, Feuerfalle. Bevor du große Taten vollbringst, musst du am Bach gewesen sein, bei der Witwe dich durchgeschlagen haben. Weißt du, was das alles heißt? Denk drüber nach. Und du musst warten immer, plötzlich das Wasser kommt immer weniger. Der Bach verrinnt und versiegt. Und das ist ein Zeichen, wenn die Segnungen aufhören, der Herr nicht mehr spricht, die Mittel sind nicht mehr da, das haben wir gestern von Finanzen gehabt, wenn Gott einfach den Hahn zudreht, ist ein Zeichen, umzudenken. Es muss was Neues passieren. Gott will uns weiterführen. Gott will uns was anderes in unserem Leben bringen. Das ist jetzt der nächste Schritt angesagt. Wenn die Quelle versiegt, kommt immer weniger. Also das stimmt. Und die Raben kommen auch nur noch ab und zu mal. Oder gelegentlich oder kaum noch. Also Herr, es muss was weitergehen, also ich brauche ein Wunder. Und dann will Gott dir was anderes zeigen. Du musst auf die Zeit Gottes achten. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen und nur die Gemeinde, die Jesus baut, Matthäus 16, 18, und nur die Gemeinde, die Jesus baut, die bleibt auch bestehen, kann nicht überwunden werden, wird überleben. Und nur diese Sache, die der Herr in deinem Leben inszeniert und anleiert und Bewegung bringt und einleitet, nur diese Sache hat Zukunft. Nur das, was er bestimmt hat, das erreicht auch die Bestimmung. Und bist du schon in dieser Bestimmung, in dieser Erfüllung, wo du siehst, du, das erfüllt sich jetzt langsam, Stück für Stück. Ich komme jetzt auf die Spur Gottes, langsam. Bisher war ich nur im Straßengraben. Bisher war ich irgendwo auf dem Acker, auf dem Feld. Aber jetzt komme ich auf die Spur, auf die Autobahn meines Lebens. Nur das, was von Gott bestimmt ist, das ist auch gut, hat ein gutes Ende, erreicht das Ziel. Und Gott garantiert, dass du dort ankommst, wo er dich haben will. Stück für Stück. Weißt du, Gott garantiert. Aber du musst lernen, heute mit ihm Schritt zu halten. Der erste Schritt ist der wichtigste Schritt. Frag Gott, was ist heute Morgen mein Schritt, mein erster Schritt? Vielleicht, dass du sagst, ich gehe auf die Knie und ich stehe erst auf, wenn ich weiß, was Gott von mir will. Einmal eine Runde drehen, so wie diese Brieftaube. Und gucken, wo ist Norden, wo ist der Thron Gottes? Was hat Gott für mein Leben bestimmt? Und dann weißt du, okay, jetzt gehe ich auf dieses Ziel zu. Ich bin's noch nicht, es fehlt noch viel. Weißt du, die Leute fragen, was bist du? Bist du Pastor, Evangelist, Apostel, Missionar? Bin gar nichts. Ich diene Gott. Ich diene Gott und ich warte, bis ich dort das Ziel erreicht. Ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Hast du schon, kannst du das sagen? Ich bin schon auf dem Weg, ich laufe schon auf der richtigen Straße. Guck nicht wie die anderen. Wo die anderen nachkommen. Bei der Olympiade war eine Panne, eine große Panne, nicht bei dieser, bei der letzten Olympiade. Da ist doch einer, der hat reif wie Goldmedaille. Aber dann guckt er sich um, wie weit ist der andere? Und was ist das? Haut den Kerl zurück, dass drei andere ihn überholen. Schau nicht, was die anderen machen. Tu das, was Gott will, dass du machst. Und wenn Gott dich ruft, schau nicht über Schulter, wer geht noch mit? Du musst gehen. Das selbst habe ich den Raben geboten. Das selbst. Bist du im Zentrum seines Willens? Ich kann das nicht für dich sagen. Ich bin froh, wenn ich das für mich sagen kann. Da bin ich froh. Habe ich schon ein gutes Werk vollbracht, wenn ich für mich sagen kann. Aber wie ist es mit dir? Lass uns aufstehen, lass uns Gott sagen. Und Gott fragen. Und der erste Schritt ist der wichtigste Schritt. Dass du dich aufbrichst, dass du dich aufmachst, dass du das tust, was Gott sagt. Und dass du hörst auf seine Stimme. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und sie tun, was ich sage. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du uns heute Morgen führst und leitest auf rechter Straße um deines Namens willen. Herr, wir sind vielleicht noch nicht alle auf diesem Weg, aber du prüfst uns Gedanken und Herzen und Herr, erforsche mich und prüfe uns und erfahre, wie wir es meinen und stell uns auf dem richtigen Weg. Du willst uns alle ans Ziel bringen. Jeder von uns hat eine wunderbare Bestimmung, Herr Jesus. Und ich danke dir für die vielen herrlichen Kinder Gottes heute Morgen. Ich danke dir für diejenigen, die dein Wort heute Morgen zuhören. Und für jeden, der das Wort Gottes zugehört hat heute Morgen, hast du eine Bestimmung. Du hast mit jedem was anders. Und wir können einander nicht kopieren. Wir können einander nichts nachmachen. Und wir sollen auch aufhören, einander nachzumachen. Wir sind alles Originale Gottes. Oh, Heiland, gib uns, dass wir zu dieser Originalität kommen und dass wir alles Originale werden. Halleluja! Original, die sich nur an Jesus orientieren, an diesem Fixstern, an diesem Nord, diesen Polarstern, Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Halleluja, Halleluja, Heiland, Heilige du deine Gemeinde und hilf uns, dass wir wissen, wofür wir hier auf diesem Planeten Erde sind, wofür wir hier leben, was ist dein Plan noch mit uns? Halleluja, und selbst wenn wir schon alt sind, Bruder, auch du hast noch einen Plan von Gott. Du bist noch nicht fertig. Du weißt es. Wir wissen alle ganz genau und wir leben auf ein Ziel zu, auf das ich Jesus gewinne. Auf das ich Jesus gewinne. Auf das ich vor Jesus stehe und auf das ich ihn preise in höheren Chor. Weißt du, der irdische Chor, der verstummt eines Tages, aber der himmlische Chor, Halleluja, da wird Gott gelobt und gepriesen. Vater, ich danke dir, dass wir dich loben und preisen dürfen. Amen.